Heute Nachmittag wollen wir uns mit dem zweiten Petrusbrief beschäftigen. Das Thema dieses Briefes kann man überschreiben mit dem Titel Gottgemäßes Glaubensleben im Licht der prophetischen Lampe. Der zweite Petrusbrief richtet die Blicke der Gläubigen auf das kommende messianische Königreich und auf die damit verbundene Wiederkunft Christi. Das prophetische Wort, das diese Hoffnung nährt, wird mit einer an einem dunklen Ort scheinenden Lampe verglichen. Das verderbliche Werk von Irrlehrern wird ausführlich beschrieben, um die Erlösten vor ihren Taktiken und Verführungen zu schützen. Petrus schrieb diesen Brief kurz vor seinem Märtyrertod. Es ist daher gewissermaßen sein Testament. Dieser Umstand gibt diesem Schreiben einen besonders feierlichen Charakter. Es besteht also eine sehr enge Parallele zum zweiten Timotheusbrief, weil dieser Brief von Paulus auch aus der Todeszelle verfasst wurde und in dem Sinn eben sein Testament war. Petrus war der führende der 12 Apostel für Israel. Paulus war der führende Apostel für der einzige Apostel für die Heiden. Und beide haben also einen solchen testamentarischen Abschlussbrief verfasst. Der Autor des zweiten Petrusbriefes ist ersichtlich gleich aus dem ersten Vers. Ich lese: Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, denen, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Heilandes Jesus Christus, Gnade und Friede sei euch vermehrt in der Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn. In der liberalen Theologie wurde die Echtheit des zweiten Petrusbriefes in Frage gestellt, wie übrigens so viele andere Briefe auch. Zum Beispiel bei den Paulusbriefen wären die allermeisten Briefe unecht, weil sie nicht typisch paulinisch seien. Aber eben der eine Forscher sagt, dieser Brief ist nicht echt, der andere findet, und jener ist nicht echt. Und wenn man alle zusammennimmt, ist sowieso praktisch alles nicht echt, weil es eben nicht typisch paulinisch ist. Aber es ist zu sagen, die Liberalen haben allerdings kein einziges stichhaltiges Argument für ihre Position. Also die Argumente, wenn man die anschaut, die sind so schwach und eben überhaupt nicht stichhaltig. Aber die Bezeugung der Echtheit des Briefes wird bestätigt zum Beispiel durch den Judasbrief, der auf den zweiten Petrusbrief anspielt. Im Judasbrief, der übrigens sehr, sehr viele inhaltliche, bis in Details hinein, Parallelen aufweist mit dem zweiten Petrusbrief. Dieser Judasbrief sagt in Vers 17, ihr aber, Geliebte, gedenkt an die von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus zuvor gesprochenen Worte, dass sie euch sagten, dass am Ende der Zeit Spötter sein werden, die nach ihren eigenen Lüsten der Gottlosigkeit wandeln. Jetzt vergleichen wir das mit 2. Petrus 3. Diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits, in welchen beiden ich durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufwecke, damit ihr gedenkt der von den heiligen Propheten zuvor gesprochenen Worte und des Gebots des Herrn und Heilandes durch eure Apostel. Zuerst dieses wissend, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden und nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Merken wir direkte Parallele? Judas, der selbst kein Apostel war, sagt, denkt bitte an die Worte der Apostel, dass sie, nicht dass wir, ja, dass sie euch sagten, dass am Ende der Zeit Spötter sein werden, die nach ihren eigenen Lüsten der Gottlosigkeit wandeln. Das ist eine direkte Anspielung auf den zweiten Petrusbrief. Und so wird also im Neuen Testament sogar der zweite Petrusbrief schon wieder gewissermaßen angeführt und so bestätigt. Der zweite Petrusbrief prophezeit schwere Missstände in der Christenheit. Der Judasbrief berichtet über die Erfüllung dieser Voraussagen. Wenn man zum Beispiel liest in 2. Petrus 2, 1 bis 3, da steht: Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, welche verderbliche Sekten neben einführen werden und den Gebieter verleugnen, der sie erkauft hat, und sich selbst schnelles Verderben zuziehen. Und viele werden ihren Ausschweifungen nachfolgen, um welcher Willen der Weg der Wahrheit verlästert werden wird. Und durch Habsucht werden sie, und so weiter. Jetzt Judas 4, ein Brief, der also später, nach dem zweiten Petrusbrief, geschrieben wurde, sagt in Vers 4, denn gewisse Menschen haben sich neben eingeschlichen, die schon vorlängst zu diesem Gericht zuvor aufgezeichnet waren. Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und unseren alleinigen Gebieter Gott und Herrn Jesus Christus verleugnen. Also der Petrusbrief kündigt es an und der Judasbrief zeigt, wie bereits in seinen Tagen das begonnen hat, sich zu erfüllen. Weiter gibt es Bestätigungen der Echtheit des Briefes von Petrus durch Methodius von Olympus. Das war ein Märtyrer im 2. Jahrhundert. Durch Firmilian von Caesarea, gestorben 268. Durch Athanasius, 298 bis 373. Das war dieser treue Zeuge in dieser schweren Zeit, wo viele die Gottheit Christi leugneten. Und dieser Athanasius hat gekämpft wie ein Löwe, indem er ganz schön anhand der Bibel bewiesen hat, dass die Bibel ganz klar lehrt, dass Jesus Christus Gott ist. Gott und Mensch in einer Person. Ja, dieser Athanasius hat den zweiten Petrusbrief auch bestätigt. Dann im Katalog des Codex Claromontanus, das ist eine Bibelhandschrift. Der Text dieses Katalogs geht zurück auf das 3., 4. Jahrhundert. Auch darin wird der 2. Petrusbrief als echt aufgelistet. Dann Kyrill von Jerusalem, 315 bis 386. Augustinus, 354 bis 430. Hieronymus, der Übersetzer der lateinischen Vulgata-Bibel, bestätigt das auch um 404. Der Brief ist echt. So dann die Synoden von Hippo, 393, Laodicea, 363, 64 und Karthago, 397. Das waren lokale, lokal begrenzte Synoden, die haben alle den zweiten Petrusbrief bestätigt. Sie verwarfen aber den Barnabasbrief und die Briefe des Clemens von Rom, die nicht inspiriert waren, weil sie nicht von Aposteln oder von ihnen anerkannten Propheten geschrieben waren. Nach Epheser 2, Vers 20 ist die Gemeinde ja aufgebaut auf das Fundament, die Grundlage der Apostel und Propheten. Und so war das Prinzip, ein Buch darf nur als biblisch autoritativ anerkannt werden, wenn es nachweislich durch einen Apostel, einen von den Zwölfen, oder von Paulus geschrieben war, oder durch einen Propheten, der durch diese Apostel anerkannt worden war. Und so haben sie alle anderen Bücher, auch wenn die ganz gute Dinge enthielten, wie der Barnabasbrief und der Clemensbrief, wurden verworfen. Das waren zwar nützliche Briefe, aber nicht Gottes Wort. Interessant ist Folgendes: Im Neuen Testament gibt es 686 Hapax Legomena. Das ist der Fachausdruck für Wörter, die im Neuen Testament nur ein einziges Mal vorkommen. Das sind also die Wörter, wenn man beginnt, Griechisch zu lernen, die man eben nicht versteht. Weil man lernt ja nur die häufigen Wörter, ja? Und dann hat man ein Problem mit den Wörtern, die nur fünfmal vorkommen, nur viermal. Und am schlimmsten natürlich die Wörter, die nur ein einziges Mal vorkommen. Aber 62 von diesen Wörtern kommen im ersten Petrusbrief vor und 54 im zweiten. Das heißt, in diesen beiden kurzen Petrusbriefen ist also ein Sechstel Größenordnung dieser seltenen Wörter zu finden. Mit anderen Worten, nirgends im Neuen Testament kommen seltene Ausdrücke so oft vor wie in den Schriften des Petrus. Dieses Kennzeichen, so besonders viele seltene Wörter, das rückt eigentlich die beiden Petrusbriefe eng zusammen. Das ist kein Beweis, überhaupt nicht, aber das ist schon mal ein interessantes Argument zugunsten dafür, dass hier derselbe Autor schreibt, im ersten wie im zweiten. Aber was es uns auch noch zeigt, ist, Petrus besaß offensichtlich einen sehr reichen, umfassenden Wortschatz auf Griechisch. Der Fischer aus Galiläa. Gut, natürlich, viele Menschen in damaligen Israel waren zweisprachig, Hebräisch und Griechisch, oder sogar dreisprachig, Hebräisch, Aramäisch, Griechisch. Aber dass man als Fischer dann ein so gutes Griechisch kann, mit einem so reichen Wortschatz, also überrascht, kommt natürlich dazu, dass man davon ausgehen muss, dass ja all diese Apostel in Sprachen reden konnten. Am Pfingsttag konnten sie alle möglichen Sprachen reden, und zwar sogar die Mundarten, also die Aussprache war sogar korrekt. Und das ist durchaus auch ein Gedanke, dass eben die neutestamentlichen Schreiber deswegen so gut Griechisch konnten und eben die Grammatik so richtig beherrschten. Auch zum Beispiel, was die Bedeutung der Verbformen im Griechischen anbetrifft, da gibt es ja Formen, die sind Durative, die drücken aus eine fortdauernde Handlung, oder die Handlung wird beschrieben als punktuell geschehen oder als resultativ. Das ist punktuell geschehen und führt nun zu einem Resultat. Aber die Schreiber im Neuen Testament, obwohl das keine Griechen waren, sondern alle Juden, außer Lukas, die benutzen die Formen genau richtig. Die brauchen am richtigen Ort ein Resultativ, am richtigen Ort ein Aorist, am richtigen Ort, Aorist ist der Punktual, am richtigen Ort einen Durativ, und eben, man sieht sogar einen so reichen Wortschatz, der sehr verwundert bei einem Fischer. Es geht aber weiter, übereinstimmende Ausdrücke der Petrusreden in der Apostelgeschichte und im zweiten Petrusbrief. Also man merkt, da ist eine Stilverwandtschaft. Zum Beispiel spricht ja Petrus in Apostelgeschichte 1, Vers 18 von dem Lohn der Ungerechtigkeit bei Judas. Und dieser Ausdruck wird dann wieder verwendet in 2. Petrus 2, Vers 13 und in Vers 15. Petrus spricht in Apostelgeschichte 3, Vers 12 über die Gottseligkeit, über die Eusebeia. Und im 2. Petrusbrief spricht er davon in Kapitel 1, Vers 3, 6, 7 und 3, Vers 11. Dann gibt es auch interessante Verbindungen zwischen dem ersten und dem zweiten Brief. Zum Beispiel der Gruß, den wir gelesen haben. Gnade und Friede sei euch vermehrt. Der kommt genauso wieder vor in 1. Petrus 1, Vers 2. Aber sonst nicht im Neuen Testament. Dann spricht Petrus über die Tugend, über die die Tugenden Gottes in 1. Petrus 2, Vers 8. Und genau diesen Ausdruck verwendet er wieder in 2. Petrus 1, Vers 3. Wir werden auf diesen Ausdruck noch zurückkommen. Und das Wort kostbar, Kostbarkeit, kostbar, ist ganz typisch in den Petrusbriefen. Wenn man kurz nachschaut auf Seite 2, der viertletzte Punkt, da erwähne ich kostbare Dinge. In 2. Petrus 1, Vers 1 haben wir gerade gelesen, eingangs, denen, die einen gleich kostbaren Glauben empfangen haben. Er spricht da über den kostbaren Glauben. Und wenn wir weiterlesen würden, Vers 3, da seine göttliche Kraft uns alles in Betreff des Lebens und der Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die größten und kostbaren Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch dieselbe Teilhaber der göttlichen Natur werdet. Also er spricht vom kostbaren Glauben und kostbaren Verheißungen. Jetzt im 1. Petrusbrief 1, Vers 7, da spricht er von der kostbaren Bewährung des Glaubens. 1, Vers 18 vom kostbaren Blut Christi. In 2, Vers 4 vom kostbaren lebendigen Stein. Der Jesus ist dieser Stein. Vers 6, der kostbare Eckstein. In Vers 7 sagt er, die Kostbarkeit des Ecksteins ist für die Gläubigen. Und in 1. Petrus 3, Vers 4 spricht er über die Frauen und sagt, der kostbare, verborgene Mensch des Herzens, beziehungsweise der unverwesliche Schmuck des sanften und stillen Geistes der gottesfürchtigen Frauen. Auch da wieder kostbar. Ein typisches Wort bei Petrus. Er weiß um viele kostbare Dinge, aber in den beiden Briefen kommt das vor. Das ist natürlich auch wieder ein Argument, dass der zweite Brief eben vom gleichen Schreiber ist wie der erste. Es gibt noch mehr solche Parallelen. Gerade im viertletzten Punkt auf Seite 1 habe ich noch etwas verwiesen. Das ist eigentlich nicht ein Zusammenhang zwischen der Apostelgeschichte und dem zweiten Petrusbrief, sondern zwischen dem ersten Brief und dem zweiten. Dieser Ausdruck ohne Fehl und ohne Flecken, 1. Petrus 1, Vers 18, und dieser Ausdruck kommt dann wieder vor für die Gläubigen im zweiten Petrusbrief. Ja, so gibt es also diese Parallelen. Der Schreiber des zweiten Petrusbriefes sagt, dass er Augenzeuge war der Verklärung Christi auf dem Berg. Da kommen wir noch dazu. Und weiter sagt dieser Schreiber, Jesus Christus habe ihm vorausgesagt, eben was sein Sterben anbetrifft. Und jetzt wusste er, das steht nun bevor, genauso wie unser Herr Jesus Christus das mir gesagt hatte. Wenn man nachliest in Johannes 21, Verse 18 bis 19, da sieht man, wie der Herr Jesus als Auferstandener Petrus sagt, du wirst einmal deine Hände ausstrecken müssen und wirst hingeführt werden, wohin du nicht willst. Und Johannes erklärt, das sagte er andeutend, welches Todes er sterben sollte, um Gott zu verherrlichen. Und tatsächlich, Petrus wurde dann nach dem zweiten Petrusbrief durch Kaiser Nero in Rom gekreuzigt. Und zwar mit dem Kopf nach unten. Also der zweite Petrusbrief sagt, ich bin der, den der Herr eben sein Tod so vorausgesagt hatte. Und wenn wir so über den Schreiber gesprochen haben, stellt sich die Frage, an wen schreibt er? Wer sind die Adressaten? Seite 2. Das Schreiben richtet sich an dieselben Adressaten wie der erste Brief. Ich lese nochmals Kapitel 3, Vers 1. Diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits, in welchen beiden ich durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufwecke. Ich war der Titel, der zweite Brief des Petrus. Das ist eine spätere Hinzufügung, das ist nicht inspiriert. Und so sind die Titel in den Handschriften manchmal ein bisschen unterschiedlich formuliert. Aber das ist nicht der Grundtext. Erst Vers 1 mit Simon Petrus, Knecht, das ist der biblische Text. Aber der Text selber sagt, dass das der zweite Brief ist, der eben an die gleichen Leute geschrieben wurde wie der erste. Im ersten Brief wird dann gesagt, wer diese Leute sind. 1. Petrus 1. Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien. Auserwählt nach Vorkenntnis Gottes und so weiter. Das Schreiben ist also ein Rundschreiben, das sich an Judenchristen in verschiedenen Provinzen im Gebiet der heutigen Türkei richtete. Also alle diese Provinzen, Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien, Bithynien, waren Landschaften in der heutigen Türkei. Und da haben wir diesen Ausdruck, den Fremdlingen von der Zerstreuung. Auf Griechisch ist Zerstreuung Diaspora. Und das ist eigentlich der Fachausdruck für Juden, die im Ausland leben, in der Diaspora, in der Zerstreuung. Und wir werden dann auch noch sehen, der Brief richtet sich an die gleichen Leute, an die auch der Hebräerbrief geschrieben wurde. Denn in 2. Petrus 3, Vers 15 erwähnt Petrus den Hebräerbrief und sagt, euch hat ja Paulus auch einen Brief geschrieben. Schlagen wir mal auf, 2. Petrus 3, Vers 15. Und achtet die Langmut unseres Herrn für Errettung. So wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat, wie auch in allen seinen Briefen, wenn er in denselben von diesen Dingen redet, von denen etliche schwer zu verstehen sind, welche die Unwissenden und Unbefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Also Petrus sagt, euch Juden in Kappadokien, Bithynien, Asien und so weiter, hat auch der liebe Bruder Paulus einen Brief geschrieben. Ha, welcher Brief könnte das sein? Das können nicht die Thessalonicher Briefe sein, denn die gingen nach Thessalonich. Auch nicht Kolosserbrief, Epheserbrief, die Korintherbriefe und so weiter. Auch nicht der Timotheusbrief, 1. und 2., die sind persönlich, Titusbrief auch nicht. Es gibt nur einen Brief, der in Frage käme, als Rundschreiben, der nicht an eine Gemeinde gerichtet war, sondern eben als Rundschreiben an viele Christen, das ist der Hebräerbrief. Und Petrus zählt diesen Brief zur Heiligen Schrift. Er sagt nämlich, er hat euch diesen Brief geschrieben und er ist schwierig, dieser Brief. Der Hebräerbrief ist ja ziemlich schwierig, oder? Und das ist eigentlich so, weil in allen seinen Briefen gibt es viele Dinge, die schwer zu verstehen sind und die werden verdreht von den Unbefestigten, wie auch die übrigen Schriften. Und der Ausdruck, die Schriften, ist ein Fachausdruck, auch im Judentum, für die Heilige Schrift, das, was von Gott inspiriert ist. Also zählt er diesen Brief des Paulus, der ein Rundschreiben war an Juden, zählt er zu den inspirierten Briefen. Und er sagt, Paulus hat diesen Brief geschrieben nach der ihm gegebenen Weisheit. Und gerade im Hebräerbrief sieht man jemand, der eine überwältigende Weisheit hat in der Kenntnis des Alten Testaments. Und weiter sagt er, Vers 15, achtet die Langmut unseres Herrn für Errettung, so wie das Paulus geschrieben hat. Nun, im Hebräerbrief steht heute, wenn ihr seine Stimme hört. Verhärtet eure Herzen nicht. Und dann wird wiederholt, heute, wenn ihr seine Stimme hört. Wiederholt, heute, wenn ihr seine Stimme hört. Genau das ist der Punkt. Der Herr ist langmütig, aber ihr müsst jetzt wirklich die Konsequenzen voll und ganz ziehen. Denn viele Hebräer waren zwar bekennende Christen, aber ob sie wirklich bekehrt waren, das war eine andere Frage. Und so sagt der Hebräerbrief, ihr müsst jetzt wirklich ganz klare Sache machen, völlig durchdringen, nicht nur erleuchtet sein, sondern wirklich durchdringen. Achtet die Langmut des Herrn als Chance zur Rettung. Es passt alles. Aber schon erstaunlich, der zweite Petrusbrief wird eigentlich erwähnt durch den Judasbrief. Der zweite Petrusbrief erwähnt den ersten Petrusbrief. Und auch die Briefe des Paulus inklusive Hebräerbrief. Und der erste Timotheusbrief zitiert das Lukasevangelium als heilige Schrift, 1. Timotheus 5. Merken wir, wie das Neue Testament sich gegenseitig zitiert und auch gegenseitig eben verbindet, verknüpft und bestätigt. Schon erstaunlich. Die mussten also nicht warten, bis da irgendwo ein ökumenisches Konzil eröffnet wurde, an dem beschlossen wurde, diese Bücher gehören zur Bibel und alle anderen nicht. Dumm für unsere Gegner. Ein solches ökumenisches Konzil hat es nie gegeben. Ich muss erklären, der Ausdruck ökumenisches Konzil heißt ein Konzil der ganzen Christenheit. Solche hat es ja gegeben, zum Beispiel in Nicäa 325, wo das Bekenntnis abgelegt wurde, Jesus Christus ist nach der Bibel Gott dem Vater gleich. Oder Konstantinopel, der Heilige Geist ist wirklich Gott. 381, dann, 82, dann Ephesus 431, Jesus Christus ist Gott und Mensch in einer Person. Das waren ökumenische Konzile, also wo gewissermaßen die ganze Christenheit mit eingeschlossen war. Dann gab es aber eben solche Besprechungen, die örtlich waren, wie diese Synode von Hippo, die ich heute auch erwähnt habe und so weiter. In Hippo wurde über die Frage gesprochen, welche Bücher gehören dazu. Aber das war nur eine lokale Synode. Es hat also nie eine Besprechung gegeben, wo für die ganze Christenheit quasi festgelegt wurde, das sind die Bücher des Neuen Testaments. Und trotzdem hat die ganze Christenheit die gleichen 27 Bücher. Also weder die katholische Kirche, noch die orthodoxe Kirche, noch die äthiopische Kirche, noch die koptische Kirche in Ägypten, noch die Reformierten, die Evangelischen, die Evangelikalen, noch irgendwelche haben andere Bücher im Neuen Testament. Und wieso kam diese Einheit zustande? Ja, weil eben das Zeugnis war klar. Es musste nachweislich von einem Apostel geschrieben sein oder von einem Propheten, der durch sie bestätigt war. Und so hat man es hat viele Bücher gegeben, die waren Fälschungen. Thomas Evangelium aus Ägypten, etwas im Jahr 140. Oder Petrus Apokalypse. Alle diese Betrügereien wurden aufgedeckt und wurden verworfen. Ohne dass da quasi offiziell gesagt werden musste, so, das sind die Bücher, das ist ein weltweiter Beschluss. Nein. Die Kirche musste nie, also mit Kirche meine ich jetzt die Summe der Gläubigen, die mussten nie festlegen, welche Bücher sind inspiriert und welche nicht. Sie mussten nicht festlegen, nicht beschließen, sondern sie mussten erkennen, welche Bücher sind nachweislich von diesen Aposteln, die von dem Herrn Jesus eine direkte Autorität, seine Autorität bekommen hatten. Matthäus 10, Vers 2. Er gab ihnen seine Autorität. Sie mussten erkennen, welche sind diese, und sie mussten alle Fälschungen dann ausschließen. Und dann war der Kanon des Neuen Testaments da. Es ist also keine Schwachstelle für den Glauben, die Frage des Kanons, sondern es ist gerade ein Hammerschlag. Aber das wissen viele Leute nicht. Und dann lesen sie so dumme Bücher wie Sakrileg und so weiter und meinen, mit einem Roman würden sie jetzt erfahren, was die Wahrheit ist. Also meine Kinder, wenn sie etwas wirklich erfahren wollen, wie das jetzt ist, sagen wir mit Ziegen oder mit Kaninchen, dann lesen die nicht einen Roman, dann lesen die irgendein Sachbuch oder einen Sachartikel, oder? Das ist unglaublich. Ja, gehen wir weiter. Jetzt ist klar, an wen wurde der Brief geschrieben? Wann wurde der Brief geschrieben? Circa 67 nach Christus. Nämlich kurz vor seinem Tod aus der Todeszelle in Rom. Woher wissen wir, dass Petrus in Rom gekreuzigt wurde unter Kaiser Nero? Aus der Kirchengeschichte von Eusebius, einem antiken Schriftsteller, Buch 2, 25, 4 bis 5. Das ist die Referenz. Interessant, der Führende der Zwölf für Israel und der Apostel für die Heiden, beide wurden durch Kaiser Nero getötet in Rom. Und zwar etwa um die gleiche Zeit, um 66, 67. Dann ein Jahr später beging Kaiser Nero Selbstmord. War Gottes Gericht, weil er diese beiden Zeugen ermordet hatte. Und dieser Selbstmord hat dazu geführt, dass der Krieg der Römer gegen die Juden, der 66 ausgebrochen war, im Jahr 68 gestoppt wurde, weil der General wollte Kaiser werden und ging nach Rom. Und er wurde Kaiser, schickte dann im Frühjahr 70 seinen Sohn nach Israel, um den Krieg zu vollenden. Und so kam es zur Zerstörung von Jerusalem und dem Tempel. Aber in dieser Zwischenzeit, ab dem Jahr 68, konnten alle Christen fliehen. Sie kannten Lukas 21, Vers 20. Wenn ihr Jerusalem umzingelt seht von Armeelagern, so wisst, dass ihre Zerstörung nahegekommen ist. Dann sollen die, die in Judäa sind, fliehen, aus Jerusalem fliehen auf die Berge. Das haben sie gemacht. Sie sind nach Pella gegangen und sind alle dort in Sicherheit gebracht worden, sodass keiner umkam bei der Zerstörung Jerusalems und des Tempels. Während über 1 Million Juden umkamen. Also wenn man diese Verquickung sieht, ja, also der Tod von Petrus und Paulus, die dann zum Gericht über Nero geführt haben, und dieses Gericht über Nero hat die Rettung aller messiasgläubigen Juden im Land Israel zur Folge gehabt. Staunt man, ja? Wie ist der Brief aufgebaut? Die Grobstruktur. 4 große Teile. Römisch 1, Ermahnung zu Wachstum im Glauben. 1 bis 11. Römisch 2, zur Bedeutung der Prophetie. 1, 12 bis 21. Hier wird erklärt, was ist der Sinn der Prophetie. 3, Warnung vor Irrlehren. Das ganze Kapitel 2. Und 4, prophetischer Ausblick. Das ganze Kapitel 3. Jetzt wollen wir so einen Gang durch diese 3 Kapitel zusammen unternehmen. Im ersten Vers haben wir gelesen, Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, denen, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Heilandes Jesus Christus. Hier wird die Gottheit Christi ganz eindrücklich bezeugt. Wenn es da also heißt, unseres Gottes und Heilandes Jesus Christus, dann bezieht sich unseres Gottes auf Jesus Christus. Oder sonst müsste es heißen, unseres Gottes und des Heilandes Jesus Christus. Dann wären das 2 verschiedene Personen. Ja? Und im Griechischen ist das auch wirklich genau so. Ich habe das darum auf Griechisch wiedergegeben. Tu teu hemon, kaisoteros Jesu Christu. Wörtlich ist das des Gottes unseres und Heilandes Jesu Christi. Eine wichtige griechische Grammatikregel nennt man Sharpe's Rule, weil ein Herr Sharpe das vor langer, langer Zeit entdeckt hatte. Und er hat diese Regel durchgetestet in der griechischen Literatur außerhalb der Bibel und hat da Listen gemacht, wo die gleiche Regel vorkommt. Und keine Regel ohne Ausnahme. Ja, alle Regeln haben doch Ausnahmen. Aber hier haben wir eine Regel ohne Ausnahme. Er hat nämlich keine Ausnahme gefunden. Ja. Also, keine einzige Ausnahme dieser Regel hat er gefunden. Und zwar ist die Regel kompliziert formuliert so. Zwei Nomen, Hauptwörter. A und B. Sie dürfen keine Eigennamen sein. Also nicht Fritz oder Franz. Natürlich nicht Paulus oder Petros, ja. Keine Eigennamen. Sie müssen in der Einzahl stehen, mit dem Wörtchen und verbunden sein. Der bestimmte Artikel, der, die, das, darf nur vor dem ersten Nomen stehen. Wenn diese Dinge erfüllt sind, dann bedeutet das, A und B ist das Gleiche. Ja, was ist A? Das erste Nomen ist Gott, das zweite Nomen Heiland. Vor dem ersten Nomen steht des Gottes auf Griechisch. Das Ganze ist mit und verbunden. Dann ist also Gott die gleiche Person wie Heiland. Also wenn man nicht rausgekommen ist, muss man daheim das nochmals durchlesen, bis man es hat. Das lohnt sich, diese Regel zu haben, weil es gibt immer mehr Leute, die die Gottheit Christi leugnen. Und die versuchen, unter den Gläubigen Eingang zu finden. Das ist ganz, ganz schlimm. Und denen muss man wirklich Widerstand leisten können, ohne irgendwie nachzugeben. Und sie können diese Argumente nicht widerlegen. Ich habe hier übrigens noch ganz viele andere Stellen aufgeführt, wo Jesus Christus Gott genannt wird. Johannes 1, Vers 2, Johannes 20, 28, Apostelgeschichte 20, 28, Römer 9, Vers 5, 1. Timotheus 3, Vers 16, Titus 2, Vers 13, wo wir wieder Sharpe's Rule finden, Hebräer 1, Vers 8, 1. Johannes 5, Vers 20. Jesus Christus, dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Ja, gerade vorher in 1. Johannes 5, Vers 20 wird auch noch über den Vater gesprochen. Aber er sagt dann Jesus Christus, dieser. Und dieser ist das Naheliegende, ja? Steht eben nicht jener im Griechischen, das wäre dann Ekenos. Es steht aber Hutos, das Naheliegende. Also dieses weist zurück auf die am letzten genannte Person. Jesus Christus, dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Ganz, ganz klare Bezeugung. Und eben auch hier, kostbare Glauben, den haben wir empfangen durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Heilandes, Jesus Christus. Und das ist eben nicht nur bei Irrlehren, die unter den Gläubigen Einlass zu finden suchen, die die Gottheit Christi leugnen, sondern eben auch solche Bücher, wie ich sie erwähnt habe, zum Beispiel eben dieses Skandalbuch, der Sakrileg, wo er gesagt, ja, die Gottheit Christi, das ist eine Erfindung aus dem 4. Jahrhundert. Das stand früher nicht in den Schriften des Neuen Testaments. So ein Unsinn. Wir haben ja Handschriften genügend aus der Zeit des 3. Jahrhunderts, aus dem 2., sogar aus dem 1. Jahrhundert haben wir neutestamentliche Handschriften. Und die Gottheit Christi wurde immer bezeugt. Ja, aber darum insistiere ich so auf diese Eröffnung des Petrusbriefes. Jesus Christus, unser Gott und Heiland. Er spricht da über Erkenntnis. Vers 2. Gnade und Friede sei euch vermehrt in der Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn. Hier ist jetzt Gott nicht die gleiche Person wie Jesus. Also da ist nicht Sharps Rule. Da ist jetzt gemeint in der Erkenntnis Gottes des Vaters und von Jesus Christus, unserem Herrn. Also wenn wir Gott, den Vater, erkennen und seinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, darin finden wir eben Gnade Gottes und seinen inneren Frieden. Petrus spricht 7-mal von Erkenntnis. Ich habe hier alle Stellen aufgeführt. 2. Petrus 1, Vers 2, Vers 8, 2, Vers 20, da ist das Wort Epignosis, Vollerkenntnis, und dann benutzt er auch Gnosis, einfach Erkenntnis. 2. Petrus 1, Vers 6, zweimal, und 3, Vers 18. 7-mal betont der Apostel Petrus die Erkenntnis. Nicht wahr, es gibt manchmal Leute, die sagen, ja, Erkenntnis ist nicht so wichtig. Und das ist sowieso nur so für die Gescheiten und für die Intellektuellen und so. Ja, also Petrus war ein Fischer. Und er schreibt 7-mal von der Wichtigkeit der Erkenntnis. Und man könnte sogar sagen, wenn schon der zweite Brief ein Vermächtnis ist, ein testamentarisches Vermächtnis, da schreibt man wirklich nur noch das, was einem wirklich ganz wichtig ist, ja? Dann ist aber das Schlusswort erst recht das Vermächtnis. Also das Vermächtnis des Vermächtnisses. Und wie endet er in Kapitel 3, Vers 18? Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Das ist wieder Sharps Rule. Also Herr und Heiland ist die gleiche Person. Ihm sei die Herrlichkeit sowohl jetzt als auch auf den Tag der Ewigkeit. Wir müssen ihn erkennen, seine Herrlichkeit und seine Größe. Und darin erfahren wir dann Gottes Gnade und seinen Frieden, den wir tagtäglich neu brauchen. Nicht mal, wenn er sagt Gnade und Friede euch, dann sagt er nicht, ihr solltet endlich mal Frieden mit Gott haben. Nach Römer 5, Vers 1. Das hatten sie schon längst. Durch den Glauben, gerechtfertigt, haben wir Frieden mit Gott. Aber warum wünscht er Frieden? Das ist der Friede im Herzen, den wir so leicht verlieren, aber immer wieder neu geschenkt bekommen sollen. Und so sind das zwei verschiedene Dinge, die wir unterscheiden müssen. Wenn wir uns wirklich bekehrt haben und zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen sind, dann hat uns Gott gerechtfertigt und wir haben Frieden mit Gott. Das heißt, Gott ist nicht mehr der Gott, vor dem wir Angst haben müssen, weil er uns einmal in die Hölle werfen wird. Nein, wir haben Frieden mit Gott. Der Richtergott ist unser Rettergott. Aber es gibt so viele Dinge, die uns den Frieden aus dem Herzen rauben. Im Alltag. Und darum sagt er, Gnade und Friede sei euch vermehrt. Es soll sogar eine Steigerung geben. In der Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn. Also wenn wir den Herrn erkennen, immer mehr von seiner Herrlichkeit sehen, den Vater erkennen, immer mehr von ihm verstehen, da dürfen wir auch diese Gnade und diesen Frieden im Herzen mehr und mehr erleben. Über die kostbaren Dinge habe ich bereits gesprochen. Jetzt kommen wir zu dieser Kette des geistlichen Wachstums. In diesem ersten Abschnitt geht es ja um Ermahnung zu Wachstum im Glauben. Ich lese nochmals ab Vers 3. Da seine göttliche Kraft uns alles in Betreff des Lebens und der Gottseligkeit oder Frömmigkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die größten und kostbaren Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch dieselbe Teilhaber der göttlichen Natur werdet, indem ihr entflohen seid dem Verderben, das in der Welt ist, durch die Lust. Eben deshalb reicht aber auch da, indem ihr allen Fleiß anwendet. In eurem Glauben die Tugend, in der Tugend die Erkenntnis, in der Erkenntnis die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit aber das Ausharren, in dem Ausharren aber die Gottseligkeit, in der Gottseligkeit aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch sind und reichlich vorhanden, so stellen sie euch nicht träge noch fruchtleer hin in Bezug auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Denn bei welchem diese Dinge nicht sind, der ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung seiner vorigen Sünden vergessen. Daher, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, so werdet ihr niemals straucheln. Denn also wird euch reichlich dargereicht werden der Eingang in das ewige Königreich unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus. Hier haben wir eine Kette des geistlichen Wachstums. Das erste ist Fleiß. Allen Fleiß aufbieten. Also wir sollen nicht faul sein im geistlichen Leben. Das erste ist mal Fleiß. Und dann sagt er, im Fleiß, und das sollen wir aufwenden, im Glauben, und in dem Glauben die Tugend. Das griechische Wort Tugend kann man übersetzen mit Tüchtigkeit, geistliche Kraft, Energie, Entschiedenheit. Das ist das Gegenteil eines Waschlappens. Das wird übrigens noch in der alten Elberfelder in der Fußnote so erklärt. Tüchtigkeit, geistliche Energie, Entschiedenheit. Dann der vierte Punkt ist Erkenntnis. Fünfter Punkt Enthaltsamkeit, dass man also auf Dinge verzichten kann. Und gerade auf sündige Dinge. Und dann das Aushalten, das Ausharren. Und in dem Ausharren, da soll die Gottseligkeit sein, die Frömmigkeit oder Gottesfurcht. Achtens die Bruderliebe. Griechisch Philadelphia, und dann die Liebe, das ist auf Griechisch Agape. Das wird unterschieden. Also Agape ist das Wort im Neuen Testament für die Liebe Gottes, die uns lieben kann, ohne dass in uns selbst etwas Liebliches gewesen wäre. Gott konnte Sünder einfach so lieben. Das ist Gottes Liebe. Also die Bruderliebe, da haben wir einen Grund, warum wir jemanden lieben, weil er auch zu den Erlösten gehört. Aber Petrus sagt, und in der Bruderliebe noch ein Glied dazu in der Kette, einfach die göttliche Liebe, die Agape. Die so schön beschrieben wird von dem Apostel Paulus in 1. Korinther 13. Die Liebe aber ist, und er beschreibt, was alles, was sie ist und was sie nicht ist. Und da haben wir das Wort Agape. Also diese Kette, 9 Glieder im geistlichen Wachstum. Und Petrus sagt, wenn wir darauf achten, dass alle diese Dinge gleichzeitig in unserem Leben vorhanden sind, dann hat das Auswirkungen. Vers 9, denn bei welchem diese Dinge nicht sind, nein, vorher schon, Vers 8 und Schluss. Denn wenn diese Dinge bei euch sind und reichlich vorhanden, so stellen sie euch nicht träge noch fruchtleer in Bezug auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Und da sehen wir, dass Erkenntnis und praktisches Glaubensleben, das gehört eben zusammen. Wenn wir wirklich praktisch mit dem Herrn leben, dann haben wir wahre Erkenntnis. Also es ist wirklich eine Ausflucht, wenn man sagt, ja, Erkenntnis ist nicht so wichtig und das Praktische ist wichtig. Ja gut, wenn das Praktische wirklich da ist, dann kommt die Erkenntnis. Das ist wie bei Daniel. Der hatte sich im Herzen vorgenommen, sich nicht mit sündigen Dingen zu verunreinigen. Und dann hat Gott ihm Erkenntnis gegeben. Und diese Erkenntnis hat ihn noch mehr dazu geführt, treu zu sein im Praktischen und hat noch mehr Erkenntnis bekommen. Dann eine Spirale nach oben. Und er sagt aber auf der anderen Seite, bei den Leuten, bei denen diese Dinge nicht vorhanden sind, Der ist blind. Er sieht gar nichts. Oder ist kurzsichtig. Er sieht nur gerade das in der Nähe, ja, und so weiter. Weiter sieht, wird alles so komisch. Unklar. Hier haben wir eine Erklärung, wenn alles so unklar ist. Und dabei, heute ist das eine moderne Tugend, wenn man sagen kann, es ist nicht einfach alles so klar. Ja, man kann ganz verschiedene Standpunkte haben. Man kann nicht sagen, das ist richtig oder das ist falsch. Ja, das ist sehr, sehr modern, kurzsichtig zu sein. Würde das bedeuten? Nein, aber wenn das wirklich bei uns vorhanden ist, dann schenkt uns Gott eben auch, dass wir über die Kurzsichtigkeit auch weiter sehen können. Und er sagt, bei solchen Leuten ist es auch so, dass sie die Reinigung der früheren Sünden vergessen haben. Das ist schon ein wichtiger Punkt. Ich glaube, es ist eine große Gefahr für uns Gläubigen, dass wir gerne vergessen, was Gott uns alles vergeben hat. Ist ja menschlich verständlich. Wenn es schon vergeben ist, dann verdrängen wir es auch und denken nicht so gern daran zurück. Aber es ist schon immer wieder wichtig, dass man auf die Bekehrung zurückkommt. Und sieht, das ist wirklich ein Wunder, was Gott bewirkt hat, dass wir überhaupt zum Glauben gekommen sind. Und so wird die Bekehrung eigentlich, wenn wir uns gesund geistlich entwickeln, wird die immer größer, nicht kleiner. Ja, damals, da wusste ich sowieso noch nichts und so. Nein, das wird immer größer. Das, was Gott gewirkt hat. Und es wird uns größer, seine Gnade, die uns alles vergeben hat. Und wenn man diese Dinge vergisst, was Gott uns vergeben hat, dann hat man plötzlich auch Mühe, anderen zu vergeben. Aber wenn man immer wieder sich bewusst ist, was Gott uns alles vergeben hat, kein Problem. Natürlich, kannst du mir das vergeben? Ist doch klar. Gott hat mir auch alles vergeben. Ist doch gar keine Diskussion, natürlich vergebe ich. Also, das ist auch ein wichtiger Punkt aus dieser neunfältigen Kette. Und er sagt weiter, sie sollen sich befleißigen, die Berufung und Erwählung festzumachen. In Kapitel 1, Vers 2, im ersten Brief hat er ja gesagt, sie seien auserwählt nach Vorkenntnis Gottes. Ich habe ja einmal einen Bibelstudientag über das Thema Auserwählung zur Vorbestimmung gemacht und dabei erklärt, Gott hat die Menschen, von denen er in seiner Allwissenheit wusste, dass sie einmal die Gnade annehmen werden, die hat er auserwählt. Zur Rettung, zur Vorbestimmt, zur Sohnschaft. Dass sie Kinder Gottes und Söhne und Töchter Gottes werden. Und jetzt kann man wissen, ob man auserwählt ist. Natürlich, wie Paulus sagt in 1. Thessalonicher 1 am Anfang, wissend von Gott, geliebte Brüder, eure Auserwählung. Ja, haben die in den Büchern Gottes nachschauen können? Nein, die Thessalonicher hatten sich bekehrt und gingen durch eine schwere Verfolgung hindurch. Paulus hatte Angst, dass die wieder vom Glauben wegkommen. Und wird dann bestätigt durch den Besuch von Timotheus, nein, die haben festgehalten. Sie sind wirklich treu im Glauben. Und das hat für ihn die Bestätigung gegeben, die sind wirklich echt wiedergeboren. Und so gibt es eben diese Bestätigungen, die zeigen, dass jemand wirklich auserwählt ist, ein Wahrgläubiger ist. Und wenn jemand eben wirklich dem Herrn nachfolgen will und sein Leben auch in die Heiligung stellt, das heißt, dass er Fortschritte machen will im geistlichen Leben, da wird deutlich, dass jemand ein echter Gläubiger ist. Und so ist es nicht. Tja, wir werden dann mal im Rückblick mal sehen, ob ich auserwählt war oder nicht. Nein, wir können es jetzt wissen. Aber Petrus sagt, wenn ihr eben so im Glaubensleben Fortschritte macht, dann wird eure Erwählung und Berufung eben festgemacht, bestätigt durch die Auswirkungen im praktischen Leben. Und dann sagt der Vers 11, und auf diese Weise wird euch so ein richtig geistlich unterstützter Zugang eröffnet ins ewige Königreich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Hier steht ewig. Das ist nicht nur das tausendjährige Reich. Das tausendjährige Reich geht ja nach Offenbarung 20.000 Jahre und dann ist fertig. Aber das Reich geht dann weiter auf der neuen Erde. Und darum steht in Offenbarung 22, Vers 5, und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und so spricht Petrus also über das kommende Reich, nicht nur das messianische Reich für 1000 Jahre, sondern über das ewige Königreich. Das ist mit die Hoffnung der Christen. Jetzt kommen wir schon zum zweiten Teil, über die Bedeutung der Prophetie. Deshalb will ich Sorge tragen, euch immer an diese Dinge zu erinnern, wiewohl ihr sie wisst und in der gegenwärtigen Wahrheit befestigt seid. Ich halte es aber für recht, solange ich in dieser Hütte bin. Paulus beschreibt ja auch in 2. Korinther 5 unseren Körper als eine Hütte. Solange ich in dieser Hütte bin, euch durch Erinnerung aufzuwecken, da ich weiß, dass das Ablegen meiner Hütte bald geschieht, wie auch unser Herr Jesus Christus mir kundgetan hat. Ich will mich aber befleißigen, dass ihr auch zu jeder Zeit nach meinem Abschied imstande seid, euch diese Dinge ins Gedächtnis zu rufen. Denn nicht indem wir künstlich erdichteten Mythen folgten, haben wir euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan, sondern als die da Augenzeugen seiner Majestät gewesen sind. Denn ihr empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als von der prachtvollen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging, dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel erlassen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Und so besitzen wir das prophetische Wort Befestigter, auf welches zu achten ihr wohltut, als auf eine Lampe, welche an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen, indem ihr dies zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift von eigener Auslegung ist. Denn die Weissagung wurde niemals durch den Willen des Menschen hervorgebracht, sondern heilige Männer Gottes redeten, getrieben vom Heiligen Geist. Also Petrus weiß, dass er bald sterben wird. Er will aber eben dieses letzte Vermächtnis weitergeben, damit die Gläubigen diese Dinge wissen, auch wenn er nicht mehr da ist. Dazu ist das ganze Neue Testament geschrieben worden. Der Judasbrief sagt in Vers 3, wir sollen für den ein für allemal den heiligen überlieferten Glauben kämpfen. Gott hat also diese Offenbarung des Neuen Testaments nur einmal gegeben, und jetzt müssen wir dafür einstehen. Und nun spricht Petrus über das Ereignis auf dem Berg der Verklärung. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Das wird ja berichtet in Matthäus, Markus und Lukas. In Matthäus, können wir das kurz aufschlagen, 17, Vers 1, und nach 6 Tagen nimmt Jesus den Petrus und Jakobus und Johannes, seinen Bruder, mit und führt sie auf einen hohen Berg besonders. Und er wurde vor ihnen umgestaltet und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Seine Kleider aber wurden weiß wie das Licht. Und dann kommt Mose und Elia. Warum eigentlich dieses Ereignis auf dem Berg der Verklärung? Schauen wir mal in Kapitel 16. Da sagte der Herr Jesus in einer Rede, Vers 28, wahrlich, ich sage euch, es sind gewisse Griechisch Tines, es sind gewisse von denen, die hier stehen, welche den Tod nicht schmecken werden, bis sie den Sohn des Menschen haben kommen sehen in seinem Reich oder in seinem Königreich. Gestern nach einem Vortrag kamen junge Leute, die haben gefragt, ja, deine Frage, wie ist das eigentlich? Da steht doch in den Evangelien, Jesus Christus hat gesagt, es werden gewisse Leute nicht sterben, bevor sie die Wiederkunft Christi erlebt haben. Er sagt, ja, da steht Evangelium, Matthäus, Markus und Lukas. Und in jedem Fall, was ist die nächste Geschichte, die dann kommt? In jedem Evangelium? Nicht. Die Geschichte vom Berg der Verklärung. Und da für einen kurzen Moment hat der Herr Jesus die Herrlichkeit angenommen in seinem Königreich. Sein Gesicht strahlt wie die Sonne. Seine Kleider leuchten wie der Blitz in einer Parallelstelle. Und da haben sie ihn gesehen in seinem Reich, in der Herrlichkeit seines Reiches. Und Mose als Vertreter der Tora, Elia als Vertreter der Propheten kommen. Beide, die Propheten, das Gesetz und die Propheten haben hingewiesen auf den Messias, der einmal kommen wird als König. Aber jetzt war er ja nicht als König der Welt gekommen. Dieses Ereignis sollte ein Pfand sein, eine Bestätigung. Das ist nur eine Frage der Zeit. Das erste Mal kam er als der leidende Messias, das zweite Mal wird er kommen als der herrschende Messias. Und diese drei Zeugen sollten Augenzeugen sein von dieser Herrlichkeit, die dann die ganze Welt einmal in der Zukunft sehen wird. Aber da haben sie eben den Herrn Jesus in der Herrlichkeit seines Reiches gesehen, bevor sie gestorben sind. Und diese drei Apostel, die sollten davon ein Zeugnis ablegen. Und wie war das? Seite 3. Jakobus, einer der drei Zeugen der Verklärung Christi, wurde bereits um 47 nach Christus ermordet. Apostelgeschichte 12, 1 bis 2. Herodes Agrippa hat ihn getötet. Und dann heißt es dort, als er sah, das gefiel den Juden, dann wollte er auch noch Petrus umbringen. Aber das ließ Gott ja nicht zu. Dann kam ja diese absolut ungewöhnliche Intervention. Ein Engel holt ihn aus dem Gefängnis und befreit ihn. Also, es waren drei Zeugen. Und nach 5. Mose 19, Vers 15, ein glaubwürdiges Zeugnis vor dem Gericht Israels musste aus mindestens zwei oder drei Zeugen bestehen. Und jetzt war bereits einer getötet, jetzt waren noch zwei. Herodes, angestiftet von Satan, wollte jetzt auch noch den zweiten Zeugen ermorden. Da hat Gott eingegriffen. Petrus durfte noch nicht sterben. Er musste noch während Jahren dieses Zeugnis ablegen, der Herr Jesus kommt ein zweites Mal und wir haben ihn bereits gesehen in der Herrlichkeit seines Reiches. Und so ging es also noch Jahre, bis dann im Jahr 67, da wurde er dann von Nero gekreuzigt und der letzte Zeuge Johannes starb dann im Jahr etwa 100 nach Christus, als der letzte Apostel. Aber Petrus wollte in seinem Brief dieses Vermächtnis noch schriftlich weitergeben, damit es noch weiter da wäre als Zeugnis, wenn dann Johannes den nächsten 30 Jahren noch der einzige Augenzeuge war von diesem Ereignis. Ja? Also unter diesem Hintergrund sehen wir, da steckt etwas ganz Besonderes dahinter. Und Petrus sagt, schaut einmal, wir sind Augenzeugen gewesen. Wir erzählen euch nicht irgendwelche Mythen. Manche Bibeln übersetzen Fabeln, aber das hat nichts zu tun mit Tieren, die sprechen, wie bei La Fontaine, ja? La cigale l'ayant chanté tout l'été, die Grille, die den ganzen Sommer nur gesungen hat, aber nichts für den Sommer bereitet hat. Nein, 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 das sind schöne Geschichten. Sehr schöne. Aber nichts gegen die. Hier steht das Wort Mythen, Mythos, und das meint religiöse Fantasterei. Das sind Mythen. Und das ist übrigens auch das Typische von diesen religiös-fantastischen Filmen heute, die so populär sind, wie Herr der Ringe und auch das von C.S. Lewis mit Narnia, ja. Das gehört alles in dieses Gebiet. Aber Petrus sagt, wir haben damit nichts zu tun. Wir erzählen euch wirkliche Dinge als Augenzeugen. Wir haben eben, Vers 16, haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan als Augenzeugen seiner Majestät. Und jetzt sagt er in Vers 19, ganz wörtlich, und so besitzen wir das prophetische Wort Befestigter. Das prophetische Wort war sowieso befestigt. Aber durch dieses Ereignis wird das nochmals von Gott bestätigt. Das kommt schon noch. Die Juden, die meisten erwarteten damals das Reich in Herrlichkeit. Das war noch nicht die Zeit. Das ist aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Und so ist es bestätigt. Petrus spricht dann auch über diese Erscheinung auf dem Berg, als eine Stimme kam, die sagte, dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und so finden wir dieses Zeugnis 7-mal im Neuen Testament. Ja, wir finden es in Matthäus, Markus, Lukas bei der Taufe am Jordan. Dann Matthäus, Markus, Lukas auf dem Berg der Verklärung. Und im zweiten Petrusbrief, so haben wir 7-mal dieses Zeugnis über den geliebten Sohn Gottes. Und er sagt, das prophetische Wort, das ist eine Lampe. Das ist wie eine Lampe an einem dunklen Ort, die leuchtet. Und wir müssen auf diese Lampe schauen. Jetzt ist die Welt dunkel. Der Jesus, das Licht der Welt, Johannes 8, Vers 12, ist nicht mehr da. Jetzt ist die Welt dunkel. Aber wir haben diese Lampe und die hilft uns, dass wir uns orientieren können. Wir warten, bis der Tag anbricht. Ja, weil der Herr Jesus, wenn er wiederkommt, er wird kommen am Tag des Herrn. Schon im Alten Testament, Zephania 1, Jesaja 13 und viele, viele andere Stellen sprechen immer über den Tag des Herrn. Das ist der Tag des Gerichtes Gottes über die Welt. Dann wird Jesus Christus kommen in Macht und Herrlichkeit. Also beim Tag des Herrn wird es wieder Licht werden. Und in Malachi, ganz am Schluss, 4, Vers 2, oder in anderen Bibeln ist das Kapitel 3, einer der letzten Verse, da heißt es, dass dann die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen wird. Also dann wird der Jesus als das Licht der Welt wieder erscheinen. Und so warten wir also jetzt in der Nacht, er ist noch nicht da, bis der Tag anbricht. Aber er sagt hier, und der Morgenstern aufgeh in euren Herzen. Der Morgenstern, also wenn bereits eben das Licht über dem Horizont kommt, die Sonne ist aber noch nicht da, dann verschwinden ja immer mehr die Sterne. Und einen Stern sieht man halt ganz besonders gut. Das ist der gleiche, den man eben am Abend, wenn er da ist, so gut sehen kann, wenn sogar noch eben der Himmel ziemlich hell ist, weil die Sonne gerade eben erst über dem Horizont untergegangen ist. Andere Sterne sieht man noch nicht, aber den sieht man schon. Das ist der Abendstern. Das ist beides Mal die Venus, der Planet Venus. Ja. In diesem Jahr konnte man die Venus oft so eindrücklich sehen, ja, sogar zusammen mit dem Mond, wenn er das beobachtet hat. War ganz, ganz toll. Aber eben der Morgenstern ist dann noch sichtbar, aber bevor die Sonne aufgeht und er sagt, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Was ist damit gemeint? Ich habe die Stellen angegeben auf dem Blatt. Wir lesen Offenbarung 22, Vers 16. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge zu bezeugen in den Gemeinden. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern. Und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, spreche, komm. Und dann Vers 20, der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme schnell. Oder plötzlich, Amen, komm, Herr Jesus. Also der Herr Jesus sagt, ich bin der glänzende Morgenstern, gerade im Zusammenhang, wo es um seine Wiederkunft geht. Das ist die Wiederkunft des Herrn Jesus für die Gemeinde. Nicht wahr? Der Geist und die Braut sagen, komm. Der Heilige Geist wohnt seit Pfingsten auf der Erde, in der Gemeinde. Und wenn die Gemeinde entrückt wird, dann wird auch der Heilige Geist weggehen. Darum sagt der Geist und die Braut, komm. Und wenn die Entrückung geschieht, dann wird eben auch der, nach 2. Thessalonicher 2, der zurückhält. Und es wird auch gesagt, das, was zurückhält, weil eben Geist auf Griechisch sächlich ist, das Geist. Topneuma. Das, was zurückhält, Topneuma, das Heilige Geist. Aber weil der Heilige Geist eben Gott ist, eine Person, wird er eben genannt, der, welcher zurückhält, mit dem männlichen Fürwort. Er wird weggehen mit der Gemeinde und dann kann der Antichrist kommen und dann kommt es zur Katastrophe, zum Tag des Herrn, zur großen Drangsal. Aber eben für die Gläubigen, sagt Petrus, ihr müsst auf das prophetische Wort achten, bis der Tag anbreche, der Morgenstern aufgehe. Das ist die Hoffnung der Gläubigen, die Entrückung der Gemeinde. Die eben geschieht noch, bevor dann die Sonne der Gerechtigkeit aufgeht zum Gericht. Aber dann werden wir ja mit dem Herrn kommen. Also wir müssen ja gehen, damit wir mit ihm kommen können. Und so ist es ganz wichtig, also hier diese Wahrheit der Entrückung. Auf die Lampe schauen, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgehe. Und wo geht er auf? In euren Herzen. Das will sagen, dass diese Wahrheit eine Wahrheit ist, die tief in den Herzen der Gläubigen drin sein muss. Etwas Kostbares für den Glauben. Dass wir uns nicht rauben lassen, sondern dass uns eben wertvoll und kostbar ist, diese Erwartung. Wir warten, bis er kommt als der Morgenstern, bevor die Gerichte toben. Wir warten auf Christus, nicht auf den Antichristus. Und dann erklärt er weiter, die Inspiration der Bibel. Vers 21, denn die Weissagung oder die Prophetie, das gleiche Wort auf Griechisch, es gibt keinen Unterschied zwischen Weissagung und Prophetie, ja? Nur auf Deutsch kann man so oder so sagen. Die Prophetie wurde niemals durch den Willen des Menschen hervorgebracht, sondern heilige Männer Gottes redeten getrieben vom Heiligen Geist. Es ist interessant, wenn in Römer 8 über das Glaubensleben gesprochen wird, heißt es, so viele, schlagen wir es auf, das ist ganz wichtig. Römer 8, Vers 14. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Das ist ein Durativ. Darum hier eine allgemeine Wahrheit. Also alle diejenigen, die ganz normal im Alltag regelmäßig durch den Geist Gottes geleitet werden, das sind wahre Gläubige, die zur Familie Gottes gehören. Sie sind Söhne und Töchter Gottes. Aber hier bei der Inspiration heißt es nicht, diese Männer waren geleitet vom Heiligen Geist, sondern getrieben vom Heiligen Geist. Das ist der Unterschied. Also wir haben das Anliegen, dass wir wirklich auch in den alltäglichen Dingen durch den Geist Gottes geleitet werden. Und darum ist es auch wichtig, in ganz alltäglichen Dingen, dass man betet. Auch in kleinen Sachen, nicht nur in den wichtigen Entscheidungen. Und so kann der Heilige Geist in unseren Herzen die Überzeugung wirken, das ist Gottes Wille. Und das, ja? Aber wir merken, dass wir vielleicht manchmal gebetet haben und dann haben wir doch irgendwie das Falsche gekauft. Aber bei der Inspiration konnte das nicht geschehen. Die wollten schon das Richtige schreiben und dann haben sie doch noch etwas Falsches dazu geschrieben. Also dort hat der Heilige Geist eben in einer so starken Weise getrieben, dass sie nur das eben als Wort Gottes weitergeben konnten, was eben Gottes Wort war. Das ist ein wichtiger Unterschied. Aber es ist sowieso so, dass in 2. Timotheus 3, Vers 16, wo der Apostel Paulus sagt, alle Schrift ist von Gott inspiriert oder von Gott gehaucht. Dort steht etwas, das noch über das hinausgeht. Hier steht nur, diese Männer waren getrieben vom Heiligen Geist. Dann könnte man sagen, ja gut, die waren getrieben, haben Inspiration bekommen, aber beim Aufschreiben haben sie vielleicht noch falsche Dinge aufgeschrieben. Aber Paulus sagt, die Schrift ist von Gott inspiriert. Das heißt, das Endprodukt des Inspirationsvorganges, nämlich das, was schließlich auf Papyrus oder auf welche Vorlage auch immer geschrieben wurde, das ist von Gott gehaucht, inspiriert. Also das ergänzt sich. Die Schreiber selber waren vom Heiligen Geist getrieben und schließlich das, was sie geschrieben haben, das ist inspiriert von Gott. Wir haben noch eine wichtige Aussage da in Vers 20, indem ihr dies zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift von eigener Auslegung ist. Ein bisschen schwierig. Er will damit sagen, es gibt keinen Abschnitt in der Bibel, der sich einfach so aus sich selbst heraus verstehen lässt, der sich selbst auslegt. Also sagen wir haben Matthäus 17 und der Abschnitt ist in sich klar. Nein, wir brauchen eben die ganze Bibel. Es ist so, dass ein Abschnitt Licht wirft auf den anderen. Und das machen wir die ganze Zeit, oder? Ständig sind wir am hin und her machen, nach vorne, nach hinten und so. Und es gibt manchmal Leute, die sagen, also, immer muss man so viel blättern. Aber es ist eben genau der Punkt, weil kein Abschnitt in sich selbst erklärend ist. Und darum ist es auch wichtig in einer Predigt, dass man nicht denkt, wir lesen ein paar Verse und jetzt wird einfach über diese Verse gesprochen, fertig. Nein, wir müssen immer den innerbiblischen Bezug machen. Das heißt nicht, dass man jedes Mal die Bibelstelle auch unbedingt nachschlagen muss. Man kann auch den Bezug einfach erklären. Nur, es ist natürlich so, da wo man die Bibel nachschlägt und selber nochmals nachliest, das bleibt auch besser hängen im Gedächtnis. Und ich habe das von Jugend an mir so eingeprägt, in Predigten, wenn ich zuhöre, dann schlage ich die Bibelstelle nach. Und auch wenn es heißt Johannes 3, Vers 16, nicht, nö, das kenne ich sowieso auswendig. Das war der erste Vers, den ich wirklich mal auswendig konnte. Oder nein, zuerst das Unser Vater, war ganz, ganz klein und da hat meine Großmutter mir 50 Rappen dafür geschenkt. Aber nur, ich will sagen, auch dann schlage ich nach. Und so wird einfach das Gehörte kann sich einprägen und durchs Nachschlagen wird es eben auch optisch eingeprägt. Und so brauchen wir das ganze Wort Gottes und nur so können wir die Heilige Schrift eben mehr und mehr verstehen. Ja, jetzt gehen wir weiter zu Kapitel 2. Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, welche verderbliche Sekten nebeneinführen werden. Jetzt kommt dieser dritte Teil, überschrieben mit Warnung vor Irrlehrern. Petrus erklärt den Juden, Es sind ja Juden aus der Diaspora. Unter dem Volk, das heißt unserem jüdischen Volk, da gab es früher viele falsche Propheten. Und jetzt, wo wir in der Zeit der Gemeinde sind, der Christenheit, da wird es auch viele falsche Lehrer geben. Die falschen Lehrer sind also das Entsprechende zu den falschen Propheten im Alten Testament. Die werden verderbliche Sekten nebeneinführen. Das Wort Sekten hat hier die Bedeutung von Irrlehren. Sie werden also verderbenbringende Irrlehren nebeneinführen, das heißt ziemlich deutlich versteckt. Das ist ganz selten, dass Irrlehrer so völlig durchschaubar kommen. Also ich habe das noch nie erlebt, dass einer gekommen ist und sagte, so, jetzt möchte ich euch mal etwas Falsches beibringen. Und was ich auch erlebt habe, wie die in einer ersten Phase ganz versteckt, ich sage mir, ja, aber ist das möglich, dass du das gesagt? Das wäre doch Allversöhnung. Nein, ich bin ja keine Allversöhnung. Nein, stimmt nicht. Das ist Verleumdung. Ah, ja gut. Und dann später wird es immer klarer. Und dann wird sie mit dem Holzhammer, ja? Werden die Dinge gebracht. Aber eben zuerst gewöhnt man die Leute ein bisschen an diese fremden Gedanken. Ja, aber das kommt noch nicht so ganz durch, oder? Bei gewissen regt sich Widerstand. Das ist eben die Anfangsphase. Und mit der Gewöhnung kann man ein bisschen weitergehen. Und dann kommt die nächste Phase. Plötzlich wird die Gottheit Christi geleugnet. Aber eben, es ist so hinterhältig, verdeckt eben, sie führen das neben ein. Oft nicht offensichtlich. Und dann, und den Gebieter verleugnen, der sie erkauft hat, und sich selbst schnelles Verderben zuziehen. Also sie anerkennen die Autorität von Christus nicht über ihr Leben an. Es sind Menschen, die kommen in ihrer eigenen Autorität. Sie beugen sich nicht dem Herrn und seinem Wort. Und jetzt sagt er weiter in Vers 2, und viele werden ihren Ausschweifungen nachfolgen, um welcher Willen der Weg der Wahrheit verlästert werden wird. Also es war ganz klar vorausgesagt, diese Irrlehrer werden in der Christenheit Erfolg haben, viele werden auf sie hören. Und das wird dazu führen, dass man dann über den Glauben, über den Weg des Glaubens, das ist der Weg der Wahrheit, werden die Menschen spotten und lästern. Seht ihr, was die machen? Und weiter, Vers 3. Und durch Habsucht werden sie euch verhandeln mit erkünstelten Worten, welchen das Gericht von alters her nicht zögert und ihr Verderben schlummert nicht. Erkünstelte Worte bedeutet auch betrügerische Worte. Eben immer irgendwie verdeckt. Das merkt man dauernd, diese Leute kann man manchmal sehr schwierig greifen. Sie sind wie ein Fisch. Das habe ich schon erlebt. Und da sagt einer irgendetwas. Ja, ich könnte mir also schon vorstellen, dass es zwei Jesaja gegeben hat. Hat mir mal einer gesagt. Natürlich nicht wegen der bibelkritischen Idee. Natürlich nicht. Aha. Aber, also, sie machen eigentlich eine Tür auf für falsche Gedanken, weil die Bibel sagt ja ganz klar, dass das vorne und das hinten in diesem Buch ist alles von Jesaja. Wird ausdrücklich bezeugt im Neuen Testament. Und schon wird eine Tür aufgetan. Nein, natürlich nicht. Mit Bibelkritik habe ich nichts zu tun. Man kann sich greifen, es ist glatt wie ein Aal, glatt wie ein Fisch. Und so kommen sie eben, sie verhandeln mit erkünstelten Worten, aber das Gericht Gottes ist über sie klar prophezeit. Und jetzt bringt Petrus verschiedene Beispiele, die dann Judas in seinem Brief nochmals anführt, eben in Bestätigung von dem, was der Apostel Petrus schon früher gesagt hat. Denn wenn Gott Engel, welche gesündigt hatten, nicht verschonte, sondern sie in den tiefsten Abgrund hinabstürzend, Ketten der Finsternis überlieferte, um aufbewahrt zu werden für das Gericht. Und die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, als Achten erhielt, als er die Flut über die Welt der Gottlosen brachte und die Städte Sodom und Gomorra einäscherte und zur Zerstörung verurteilte, indem er sie denen, welche gottlos leben würden, als Beispiel hinstellte. Drei Beispiele, wie Gott eben das Gericht gebracht hat. Bei Engeln, die gesündigt haben, bei der Sintflut und bei Sodom und Gomorra. Ich habe auf dem Blatt, das ist eigentlich in der Reihenfolge ein bisschen quer gekommen, der Punkt 4 auf Blatt 3. Da steht 2. Petrus 2, Vers 4 und der Tartarus. In 2. Petrus 2, Vers 4 wird das Gefängnis gefallener Engel als Tartarus bezeichnet. Weil hinabstürzen ist auf Griechisch Tartaroo. Das kommt übrigens in der Bibel nur hier vor. In den Tartarus hinabwerfen. Wir kennen ja den Tartarus aus der griechischen Mythologie. Das ist der Aufenthaltsort der verstorbenen Gottlosen. Aber im Neuen Testament wird dieser Ausdruck Tartarus eben verwendet für den Ort, wo die gefallenen Engel von Gott festgehalten werden. Der Tartarus wird an anderen Stellen, in Offenbarung 20 zum Beispiel, wird er genannt der Abyssus. Also der Abgrund ohne Boden, heißt das. Der Abyssus, das ist der Ort, wo die gefallenen Engel hingebracht werden. Der ist eigentlich identisch in der Bibel mit dem Scheol oder dem Hades. Das ist das Totenreich. Aber im Zusammenhang mit den Engeln wird dieser Ort nie Totenreich, eben Scheol oder Hades genannt, sondern eben Tartarus oder Abyssus. Und zwar aus dem Grund, weil Engel eben nicht sterben können. Nur Menschen können sterben. Engel sterben nicht und darum wird dieser Ort, das Totenreich, für sie nicht Totenreich genannt, sondern Tartarus. Aber es ist eigentlich der gleiche Ort, wo die Verstorbenen hinkommen, die Gnade nicht angenommen haben. Und da sind diese Engel gebunden worden. In Judasbrief wird gesagt, in der tiefsten Finsternis sind sie dort festgehalten. Ja, es ist eigentlich Zeit für die große Pause. Dann fahren wir weiter mit dem Tartarus und kommen dann wieder hinauf, natürlich. Wir haben noch einiges vor. Also wir haben gesehen, diese drei Gerichte als Beweis, dass Gott das Böse bestraft und dass er auch diese falschen Lehrer in der Christenheit einmal bestrafen wird. Zuerst das Beispiel mit den Engeln im Tartarus. Judas spricht auch darüber, ganz parallel, und sagt, dass diese Engel anderem Fleisch nachgegangen sei, wie die Menschen in Sodom und Gomorra. Daraus wird deutlich, das sind also Engel, die haben Hurerei begangen. Im Alten Testament, in 1. Mose 6, wird er gesprochen vor der Sintflut von den Söhnen Gottes, die die Töchter der Menschen sahen, dass sie schön seien. Und sie nahmen sie, welche sie sich erwählten, die haben ihnen Kinder geboren, und Mose erklärt, das sind die Männer von Ruhmes. Diese Helden, diese Riesen. Und er sagt, das ist geschehen vorher und auch nachher. Das heißt, Engel haben die Schöpfungsordnung durchbrochen, sind in Menschengestalt erschienen. Engel können ja ganz verschiedene Gestalten annehmen. In Hebräer 1 wird gesagt, dass Gott sie zu Winden macht, zu Feuerflammen. Und die haben also eine sexuelle Beziehung zu Menschen gehabt. Das war ein Durchbruch durch die Schöpfungsordnung. das war so schlimm, was diese Engel gemacht haben, dass Gott sie sofort gebunden hat. All die anderen Engel, die mit Satan einst abgefallen waren, die sind heute immer noch frei. Und die Bibel nennt sie die Dämonen. Sie sind böse Geister, aber die haben diese Sünde nicht begangen und darum sind sie heute noch frei. Das zeigt also, das Durchbrechen der Schöpfungsordnung ist in Gottes Augen ganz besonders schwerwiegend. Und was auch noch eindrücklich ist, von diesen Engeln heißt es, sie haben die Töchter der Menschen genommen. In 1. Mose 6. Vers 2, da sahen die Söhne Gottes ist auch in Hiob 1 und 2 ein Ausdruck für die Engel. Da sahen die Söhne Gottes, dass die Töchter der Menschen schön waren und sie nahmen sich zu Frauen, welche sie irgend erwählten. Die haben die geheiratet. Sie nahmen sie sich zu Frauen. Also das waren registrierte Partnerschaften. Und trotzdem nennt Judas das Hurerei. Und daraus wird klar, heute die Homosexualität ist ja auch ein Durchbrechen der Schöpfungsordnung. Und gar nicht zu sprechen von Sodomie, was ja auch heute wieder mehr und mehr Aktualität bekommt. Also die Schöpfungsordnung wird durchbrochen, sogar bis zu den Tieren. Aber das sind Dinge, die sind selbst schändlich, um sie zu sagen. Nun, diese Engel haben die Schöpfungsordnung durchbrochen und haben geheiratet. Also, wenn jemand meint, mit einer homosexuellen Partnerschaft, registrierten Partnerschaft oder in gewissen Ländern sogar eine Eheschließung, sei irgendetwas daran vor Gott legalisiert, hat sich getäuscht. Die haben auch geheiratet. Aber es war so schwerwiegend, wenn man das, was Gottes Plan ist in der Schöpfung, durchbricht, dann muss Gottes Gericht kommen. Und danach kam ja sogar die Sintflut über die ganze Welt. Also das zeigt auch, welchen Stand wir heute erreicht haben in unserer Gesellschaft. Man kennt das nirgends in den Kulturen der Stämme und Eingeborenen. Eine Partnerschaft zwischen Gleichgeschlechtlichen. Ist nicht bekannt. Da muss man doch aufhorchen. Was ist denn in unserer Kultur geschehen? Und zwar in einer Kultur, die ganz stark durch das Christentum einst geprägt war. Das ist eben der letzte Abfall. Und Petrus bringt hier dieses Beispiel mit hinein. Und wenn wir denken, das wird heute bereits in Kirchen praktiziert, also diese homosexuellen Segnungen von Ehen, da sind also gerade Pfarrer und Pfarrerinnen gewisse, die hier Vorreiterrolle spielen wollen. Und darum ist dieses Beispiel, im ersten Moment könnte man denken, warum das Beispiel mit den Engeln? Was hat jetzt das mit den Irrlehren zu tun? Das hat sehr viel zu tun. Es geht hier um den Durchbruch der Schöpfungsordnung. Dann kommt die Sintflut als Beispiel, die ja eben eigentlich eine Folge war von all der Gewalt vor der Sintflut und eben dem Durchbrechen der Schöpfungsordnung. Und schließlich das Gericht über Sodom und Gomorra. Ja, und das war ja auch ein Gericht wegen der sexuellen Sünden. Dort hat man übrigens nicht mehr geheiratet. Und die Homosexualität wird in 1. Mose 19 auch ausdrücklich erwähnt. Und so muss man sagen, also hier wird wirklich der Durchbruch der Schöpfungsordnung nochmals mit Sodom und Gomorra betont. Diese Dinge sind ja so richtig im Westen aufgekommen seit den 1968er Jahren, als diese Dinge ganz öffentlich in der sogenannten sexuellen Revolution propagiert worden sind. Dadurch wurde die Moral bei uns vollkommen verändert. Ich mag mich noch erinnern, wie als Kind es gesetzlich verboten war, ungeheiratet zusammenleben. Und heute ist es ein völlig normaler Stand der Gesellschaft geworden. Das war eben die Situation von Sodom und Gomorra. Ja, da sehen wir, wie aktuell das ist, eben gerade im Zusammenhang mit diesen falschen Lehren. Und wie diese Dinge heute eben in Kirchen bereits eben als normal hingestellt wird, das ist keine Sünde mehr. Obwohl nach der Bibel Konkubinat ist, wird in der Bibel als Pornaja, als Hurerei bezeichnet. Der Jesus sagt der samaritischen Frau, 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Sie war 5-mal verheiratet, aber der 6. Mann war nur ihr Konkubinatspartner. Und der Herr sagt, es ist nicht dein Mann. Also man konnte ganz klar unterscheiden zwischen Eheschluss und Konkubinat, auch damals. Und so ist es also ganz beeindruckend, dass Petrus diese Beispiele bringt, weil heute in der liberalen Theologie werden alle diese moralischen Grundlagen der Bibel werden über Bord geworfen. Und was auch interessant ist, ich habe das nur am Schluss noch angehängt als Exkurs zu Sodom und Gomorra. Die Zerstörung von Sodom und Gomorra mit den Städten Adama und Zeboim durch Schwefel und Feuer. Bereits William Albright, dieser große Archäologe des 20. Jahrhunderts, hat 1924 auf der jordanischen Seite am Südende des Toten Meeres Städte entdeckt und ein bisschen angeschaut. Das heißt, Babethra hat er angeschaut und hat das so datiert auf die frühe Bronze. Und das kann man mit der Zeit von Abraham in Verbindung bringen. Aber erst später wurde dann Babethra, so wie man es im Arabischen heute nennt, diesen Ort, durch Paul Lapp 1965 bis 1967 und dann später durch Walter Rast und Thomas Schaub 1973 und folgende ausgegraben. Und da kamen 6,8 Meter dicke Stadtmauern ans Licht. Ein Friedhof mit Tausenden von Menschen. Ein kanaanitischer Tempel mit Altar. Die Stadt war mit 2 Meter dicker Ascheschicht bedeckt. Es gibt klare Hinweise, dass das Feuer von oben her kam. Nicht von der Seite, wie beim Krieg. Und der Archäologe Brian Wood hat dann Babethra mit Sodom identifiziert. Südlich gibt es noch einen weiteren Ort, Esafi, der schon seit der byzantinischen Zeit identifiziert wurde mit Zoar, dieser kleinen 5. Stadt, die ja bei der Flucht von Lot verschont wurde. Und diese Stadt war nicht verbrannt. Aber Rast und Schaub haben 3 weitere Städte gefunden mit Ascheschichten. Numeira, das wird identifiziert, kann man identifizieren mit Gomorra. Auch dort gibt es über 2 Meter dicke Ascheschicht. Und Feifa wird identifiziert mit Adama. Und Chanazir mit Zeboim. Und jede Stadt ist an ein Wadi gebaut. Es gibt auch geologische Hinweise, dass es dort ein ausgebranntes Ölbecken gibt mit viel Schwefel und Salz. Und so kann man sich denken, dass dieses Ölbecken zur Zeit von Abraham explodiert ist, sodass dann das alles Feuer und Schwefel als Regen über diese 4 Städte kam. Nicht über die 5, über die 4. Aber interessant ist, dass so die richtige Ausgrabung wurde gemacht 1965 bis 1967. Zum ersten Mal so gründlich, ja? Und dann kam 1968. Und hier lesen wir, dass Sodom und Gomorra eingeäschert wurden von Gott, indem er sie denen, welche gottlos leben würden, als Beispiel hinstellte. Ist doch eindrücklich. Und genau in dieser Zeit kommen diese Städte wieder ans Licht mit diesen eindrücklichen Ascheschichten darüber. Dann spricht aber Petrus in Vers 7 über Lot. Und den gerechten Lot rettete er, der von dem ausschweifenden Wandel der Ruchlosen gequält wurde. Denn der unter ihnen wohnende Gerechte quälte durch das, was er sah und hörte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. Der Herr weiß die Gottseligen oder die Frommen, die Gottesfürchtigen, aus der Versuchung zu retten, die Ungerechten aber aufzubewahren auf den Tag des Gerichts, um bestraft zu werden. Also Lot wird hier hingestellt als ein positives Beispiel. Er war ein Gerechter. Und es war für ihn kein Spaß, in Sodom zu leben. Er hat sich Tag für Tag innerlich gequält mit dem, was er hörte, also diese unflätigen Reden, und was er öffentlich sehen konnte. Aber hier wird erklärt, der Herr ist einerseits der Herr, der diese Dinge richtet, aber die Gottesfürchtigen, die kann er retten, so wie er den Lot schließlich bewahrt hat vor der Zerstörung der Städte. Vers 10. Besonders aber die, welche in der Lust der Befleckung dem Fleisch nachwandeln und die Herrschaft verachten, verwegene, eigenmächtige, sie erzittern nicht, Gewalten zu lästern, während Engel, die an Stärke und Macht größer sind, nicht ein lästerndes Urteil wieder sie beim Herrn hervorbringen. Diese aber, wie unvernünftige natürliche Tiere, geschaffen zum Fang und Verderben, lästern über das, was sie nicht wissen, werden auch in ihrem eigenen Verderben umkommen, indem sie den Lohn der Ungerechtigkeit empfangen. Also hier wird wieder immer wieder betont, dass der Aspekt der sexuellen Verirrung. Es ist also erstaunlich, wenn man das ganze Kapitel durchliest, wie oft gerade diese Dinge erwähnt werden. Und die sind tatsächlich in unserem heutigen Abfall so stark im Vordergrund. Und das eben sogar da, wo man sich Kirche nennt. Und weiter wird gesagt, also die lästern Gewalten. Im Judasbrief wird in der Parallelstelle klar, es ist damit gemeint Satan und seine Engel. Und da wird auch dort erklärt, während zum Beispiel der Engel Michael, der hat nicht gewagt, irgendein lästerndes Urteil über Satan zu sagen, als er eine Auseinandersetzung hatte, sondern einfach, der Herr schelte dich. Aber diese Leute, die spotten über den Teufel. Jetzt kann man mal mit liberalen Theologen sprechen. Der Teufel, was ist das? Oh. Eine alte Vorstellung aus dem Mittelalter. Und so, das hat mit Realität überhaupt nichts zu tun, gibt's gar nicht. Böse Geister gibt's gar nicht. Ja, was ist denn mit Okkultismus und so? Ja, das muss man psychologisch sehen. Ja, und da wird auch gespottet über die Idee eben von finsteren Mächten. Aber Petrus sagt, die wissen gar nicht, worüber sie sprechen. Aber mächtige Engel wie ein Michael, die haben das nicht gewagt. Weiter, Vers 13, indem sie den Lohn der Ungerechtigkeit empfangen, welche eine eintägige Schwelgerei für Vergnügen achten, Flecken und Schandflecke, die in ihren eigenen Betrügereien schwelgen und Festessen mit euch halten. Da sieht man, die sind wirklich unter den Christen. Welche Augen voll Ehebruch haben und von der Sünde nicht ablassen. Der Jesus erklärt in Matthäus 5, du sollst nicht Ehe brechen, ist bereits dann gebrochen, wenn das mit den Augen geschieht. Das ist gemeint mit Augen voll Ehebruch. Hiob sagt in Hiob 31, er habe, er war ein verheirateter Mann, er habe mit seinen Augen einen Bund geschlossen. Und so hat er nicht eine Jungfrau angeschaut, um sie zu begehren. Er wusste eben, was sich gehört als verheirateter Mann. Aber da heißt es von ihnen: Augen voll Ehebruch, indem sie unbefestigte Seelen anlocken. Das ist das Tragische, wie solche, die sich als geistliche Führer in der Christenheit sehen, wie die jungen Leuten sagen können: Ist doch kein Problem heute. Heute ist eine andere Zeit. Heute sind wir modern. Oder so altmodisch wie in Sodom und Gomorra, kann man sagen. Das war ja vor 4000 Jahren. Also es ist nicht ganz zwingend modern, oder? Wenn man so lebt wie vor 4000 Jahren. Und das war in Europa noch Jungsteinzeit. Sodom und Gomorra entspricht Jungsteinzeit in Europa, zeitlich. Das ist nicht gerade modern, wenn man so lebt wie in der Jungsteinzeit, ja? Aber dort war das ungewöhnlich. Das war in diesen Städten da, beim Toten Meer. Aber nicht die Allgemeinheit lebte so wie Sodom und Gomorra. Unbefestigte Seelen anlocken, die ein Herz haben, in Habsucht geübt. Kinder des Fluches, welche, da sie den geraden Weg verlassen haben, abgeirrt sind, indem sie dem Weg des Balaam nachfolgten, des Sohnes Bosors, der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte, aber eine Zurechtweisung seiner eigenen Verkehrtheit empfing, ein sprachloses Lasttier, mit Menschenstimme redend, wehrte der Torheit des Propheten. Was auch auffällt, ist, es wird nicht nur immer wieder von der sexuellen Verwirrung gesprochen bei diesen Lehrern, sondern auch von ihrer Habgier. Das heißt, das Geld spielt auch eine wichtige Rolle. Und ich weiß, dass das ein wichtiger Punkt war für viele, gerade so ab der 68er Zeit. Viele Linken haben sich gesagt: Das ist super, ich studiere Theologie in Zürich an der Uni, dann habe ich einen Lohn, Größenordnung 10.000, das war damals natürlich noch mehr als jetzt, und eine freie Wohnung. Und man muss ja nicht unbedingt Seelsorge machen. Wir haben unglaublich viel Zeit. Sonntag eine Predigt, klar. Und aber auch nicht jeden Sonntag. Und da kann man politisch gut agieren. Das war ganz klar, warum viele Theologie studiert haben, weil man finanziell schön abgesichert ist. Und gerade diese Dinge, diese Habsucht wird da immer wieder erwähnt. Wie Bileam. Bileam wurde gerufen als Prophet, er solle doch kommen und das Volk Israel, das da auf der anderen Seite des Jordans gelagert hatte, zur Zeit Moses, bevor sie dann unter Josua ins Land gingen. Er soll sie verfluchen. Er wollte eigentlich nicht. Er wusste, das geht eigentlich, geht wahrscheinlich gar nicht. Gott erlaubt das gar nicht. Aber da haben die Moabiter gesagt, es gibt super Lohn. Für Geld ist er gegangen. Also eben einen christlichen Dienst wegen dem Geld machen. Das ist der Lohn der Ungerechtigkeit. Und dann hat ja seine Eselin ihm Widerstand geleistet. Ganz ungewöhnlich, ja? Das ist übrigens eines der wenigen Beispiele in der Bibel von Zungenreden, wo der Sprecher nicht wusste, was er sagte. Ja, es gibt noch das Beispiel mit der Schlange. Aber das war dann teuflisches Zungenreden, ja? Aber hier war das ein Eingreifen des Schöpfers, ganz ungewöhnlich in der Natur. Der Esel, die Eselin hat Bileam Widerstand geleistet. Vers 17, diese sind Brunnen ohne Wasser. Sie sollten eine geistliche Erfrischung sein, wenn sie Prediger sind des Wortes. Aber sie sind Brunnen und wenn man da etwas holen will, ist es einfach trocken. Nebel vom Sturmwind getrieben, Nebel, Regen nicht. Und trotzdem hat es Feuchtigkeit drin, aber es bringt nichts. Sieht nur so aus, als würde es was bringen, aber es bringt in Wirklichkeit doch nichts. Welchen das Dunkel der Finsternis aufbewahrt ist in Ewigkeit. Denn stolze Worte der Eitelkeit aussprechend, locken sie mit fleischlichen Lüsten durch Ausschweifungen diejenigen an, welche eben entflohen sind, denen, die im Irrtum wandeln. Ihnen Freiheit versprechend, das war das große Wort seit der 68er Bewegung. Freiheit! Man sprach von sexueller Befreiung und dabei wurde unsere ganze Gesellschaft kaputt gemacht. Und jetzt weiß man nicht mehr, wie man die IV sanieren soll. Weil die kaputten Leute, die müssen ja auch leben von etwas. Und eben viele, die dort Geld entgegennehmen, die sind auf diesem Weg kaputt gemacht worden. Oder haben sich selber kaputt gemacht. Ihnen Freiheit versprechend, während sie selbst Sklaven des Verderbens sind. Denn von wem jemand überwältigt ist, diesem ist er auch als Sklave unterworfen. Denn wenn sie entflohen den Befleckungen der Welt durch die Erkenntnis des Herrn und Heilandes Jesus Christus, aber wiederum in diese verwickelt, überwältigt werden, so ist ihr letztes ärger geworden als das erste. Denn es wäre ihnen besser, den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt zu haben, als nachdem sie ihn erkannt haben, umzukehren von dem ihnen überlieferten heiligen Gebot. Es ist ihnen aber nach dem wahren Sprichwort ergangen, der Hund kehrte um zu seinem eigenen Gespei und die gewaschene Sau zum Wälzen im Kot. Vergleiche dazu Sprüche 26, 8. Ja, sind das Bekehrte? Wenn es Bekehrte wären, dann würde der Apostel nicht sagen, es wäre besser, sie hätten das nie erkannt. Nein, es wird auch nicht gesagt, die seien Bekehrte. Es gibt ja auch Falschbekehrte, so Scheinbekehrung. Aber man müsste sagen, sind das Wiedergeborene? Sind das Auserwählte? Sind das Kinder Gottes? Nein, hier wird gesagt, denn wenn sie entflohen den Befleckungen der Welt durch die Erkenntnis des Herrn und Heilandes Jesus Christus. Sie haben erkannt, Jesus Christus ist der wahre Weg. Aber das reicht nicht. Und so gibt es viele Menschen, die sind erweckt. Sie erkennen, wie in Hebräer 10 und Hebräer 6, da wird auch von solchen gesprochen, die wieder abfallen, nachdem sie erleuchtet waren, nachdem sie die Erkenntnis hatten. Aber es wird in beiden Stellen nie mit den eindeutigen Wörtern wiedergeboren, Kinder Gottes, Auserwählte und so weiter. Es gibt noch mehr eindeutige Ausdrücke. Nie werden diese gebraucht, sondern erleuchtet, erkannt. Und das ist gefährlich, wenn man nur bis zu dem Punkt kommt und dann wieder ins sündige Leben zurückkehrt. Dann geschieht es eben wie hier. Der Hund kehrt um zu seinem eigenen Gespei und die gewaschene Sau. Das Schwein ist ja unrein, nach 3. Mose 11, rituell unrein, zum Wälzen im Kot. Auch da ist ein Drama, Menschen, die fast zum Glauben kommen und dann werden die durch solche falschen Lehren eben verführt und wieder eigentlich ins sündige Leben zurückverwiesen. Jetzt kommt der letzte Teil, 2. Petrus 3. Diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits, in welchen beiden ich durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufwecke, damit ihr gedenkt der von den heiligen Propheten zuvor gesprochenen Worte und des Gebotes des Herrn und Heilandes durch eure Apostel. Er sagt also, es ist ganz wichtig, ihr müsst achten auf das, was die heiligen Propheten gesprochen haben. Das sind die Propheten des Alten Testaments. Und auf die Worte, das Gebot des Herrn und Heilandes durch die Apostel. Das ist das Wort des Neuen Testaments. Also wir brauchen Altes und Neues Testament. Es gibt viele Christen, die denken, das Alte Testament, das ist nicht für das Christentum, das ist für das Judentum. Das ist vollkommen falsch. Das Neue Testament lehrt, wir müssen achten auf das Alte und auf das Neue. Und er sagt ausdrücklich die heiligen Propheten. Wir erinnern uns wieder an diese Lampe des prophetischen Wortes, die leuchtet. Wir brauchen das ganze Wort Gottes, um eben klar sehen zu können in einer Zeit der Dunkelheit, der moralischen Dunkelheit. Vers 3. Zuerst dieses wissend, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. Heute kann man das immer wieder hören, wie Menschen spotten über evangelikale Christen, also solche, die glauben, die Bibel ist Gottes Wort, ist voll noch gültig, Jesus Christus kommt wieder. Und wir gesprochen, die glauben tatsächlich, Jesus käme wieder. Und dabei ist er 2000 Jahre lang ausgeblieben. Und die leben natürlich nicht vorbildlich, ja? Er sagt, die leben nach ihren eigenen Lüsten. Also die haben bereits eine Revolution hinter sich, eine Kulturrevolution. Die spotten. Und was sollen wir da tun? Ja, da können wir sie verweisen. Wunderbar. Jetzt bestätigst du noch die Bibel. Was? Natürlich, die Bibel sagt ja. Es wird eine Zeit sein, in der Endzeit, da werden solche Leute spotten, dass es noch Leute gibt, die glauben an eine Wiederkunft Jesu. Und übrigens, was ist die Endzeit? Ja, nach der Bibel ist die Endzeit die Zeit, in der die Juden aus aller Welt zurückkehren werden ins Land der Vorfahren. 1882 begonnen. Und genau in dieser Zeit kommen jetzt diese Spötter, die sagen, wo ist die Wiederkunft Jesu? Ja, und Petrus erklärt noch mehr, was ich noch erklären muss. Die sagen dann manchmal, ja, in der Bibel steht doch, dass Jesus Christus bald zurückkäme. Also es geht ja nicht mit 2000 Jahren. Aber ich habe das auch schon früher mal erklärt. Es kommt ja mehrmals in der Offenbarung vor, Offenbarung 3, Vers 11, und dann auch Offenbarung 22, wo der Herr Jesus sagt, ich komme bald. Aber das bald, en dachü, heißt eigentlich in Schnelle. Das ist also adverbial zu verstehen, ich komme schnell, eilends. Das heißt, sein Kommen wird überraschend und plötzlich geschehen. Es ist eigentlich gar nicht korrekt zu sagen, ich komme in kurzer Zeit, sondern ich komme eilends, schnell, überraschend, plötzlich. Und Petrus hat vorausgesagt, es wird so lange dauern, dass dann Spötter kommen, die sagen, das geht ja wirklich, also echt lang, ja? Und interessant ist auch Matthäus 25, der Jesus erzählt das Gleichnis, ein Herr gibt seinen Jüngern Talente, sagt, handelt, bis ich wiederkomme. Dann geht er in ein anderes Land. Später kommt er zurück und rechnet ab. Und damit vergleicht der Herr Jesus, er war da, damals vor 2000 Jahren, hat seinen Nachfolgern den Auftrag gegeben, für ihn zu handeln, während er in den Himmel geht, in ein anderes Land, um dann später wieder zurückzukommen. Das ist die Wiederkunft Jesu. Und dann wird abgerechnet. Aber dort in Matthäus 25 steht, nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte zurück. Das steht schon im Matthäus-Evangelium, nach langer Zeit. Es musste lange gehen. Und wir wissen das auch aus Hosea 3, Vers 5. In dieser Zwischenzeit sollte ja das jüdische Volk zerstreut werden, um dann in der Endzeit wieder gesammelt zu werden im Land der Väter und einen Staat zu gründen. Aber in Hosea 3, Vers 5 steht, denn die Kinder Israel werden viele Tage ohne Fürsten und ohne König sein. Danach werden sie zurückkehren ins Land. Also es musste lange gehen. Aber darum kündigt Petrus an, die werden so spotten. Warum spotten die so? Vers 5. Denn nach ihrem eigenen Willen ist ihnen dies verborgen. dass von alters her Himmel waren und eine Erde, entstehend aus dem Wasser heraus und bestehend inmitten der Wasser durch das Wort Gottes. Durch welche Wasser die damalige Welt vom Wasser überschwemmt unterging. Also Petrus sagt, ihnen ist der Schöpfungsbericht und der Sintflutbericht verborgen. Nicht wahr? Er bezieht sich auf 1. Mose 1. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und dann am dritten Schöpfungstag lesen wir, die Erde war ja vollkommen überdeckt von Wasser. Übrigens interessant, die Bibel nennt etwas, das nur Wasser ist, ohne Land, die Erde. Nicht eine Scheibe, die da schwimmt, ist die Erde, ja? Sondern das ohne Land ist die Erde. Und dann am dritten Schöpfungstag lässt Gott die Erde aus dem Wasser hervorkommen. Das war die erste Gebirgsauffaltung. Und so wird das Festland sichtbar. Das Trockene, Yabasha, ist heute im Hebräischen der Ausdruck für das Festland. Das Festland wurde sichtbar. Entstand also aus dem Wasser heraus und bestand dann inmitten des Wassers als Kontinent. Und Petrus sagt, das ist geschehen durch das Wort Gottes. Aber durch dieses selben Wasser wurde später die ganze Welt überflutet in der Sintflut. Also mit anderen Worten, er sagt, sie glauben nicht das, was die Schöpfung anbetrifft, so wie es in der Bibel steht. Und sie glauben auch nicht, dass es eine weltweite Sintflut gegeben hat. Und darum glauben sie auch nicht, dass Gott jemals in der Zukunft plötzlich eingreift. Und weltweit eingreift und dann die Herrschaft übernimmt. Sie glauben das nicht, weil sie auch nicht glauben, dass es früher jemals geschehen ist. In der Schöpfung hat Gott weltweit gewirkt. In der Sintflut war das nach der Bibel ein weltweites Gericht. Bis 1800 glaubten praktisch alle Wissenschaftler in Europa an, und auch in Amerika, glaubten sie an die Schöpfungsgeschichte und die Sintflutgeschichte. Dann 1830 hat ein Rechtsanwalt, Charles Lyell, eine neue Theorie entwickelt. Nein, wir müssen die Erdschichten nicht erklären mit der Sintflut und solchen Folgekatastrophen, sondern wir können das einfach erklären durch Ereignisse, wie sie heute ablaufen, mit Erosion, durch Wasser, Wind und so weiter. Es hat nie eine Katastrophe gegeben. Nun, erst später kam Charles Darwin und hat auf Lyell aufgebaut. Er war ein Theologe, der bis zum Bachelor gegangen ist. Auch kein Biologe. Der eine war ein Rechtsanwalt, der die moderne Theologie begründet hat, und der andere war ein Bachelor-Theologe. Und der hat dann darauf aufgebaut und wollte auch die Entstehung des Lebens eben ohne Gott erklären. Und von da an wurde das in der intellektuellen Welt stark verbreitet und im 20. Jahrhundert breit in der ganzen Gesellschaft. So dass man heute sogar sagt, wer Schöpfung lehren will in der Schule, ist gesellschaftsgefährdend. Ja, es wurde ein Vorstoß gemacht in der EU und wurde so abgestimmt, das muss man verhindern, das ist gesellschaftsgefährdend. Weil die Kinder kommen ganz durcheinander. Man plötzlich sagt, Gott hat das geschaffen. Anstatt, dass man ihnen die Wahrheit der Evolution vorstellt. Also, Petrus sagt voraus, in der Endzeit, das heißt in der Zeit, wenn die Juden zurückkommen, dann Matthäus 24 ist das die Zeit, wenn die Massenkriege kommen, der Zweite Weltkrieg, diese Hungersnöte als Folge der Weltkriege, diese Revolutionen, russische Revolution, chinesische Revolution und so weiter. Und in dieser Zeit auch der Seuchen. Nach dem Ersten Weltkrieg kam gerade die spanische Grippe mit 70 Millionen Toten. Es ist unglaublich. 150 Punkte können wir zusammenstellen über die Endzeit, die sich alle in dieser Zeit erfüllt haben. Und dazu gehört eben auch, dass die Spötter in der Endzeit sagen, Jesus Christus wird doch nicht mehr kommen, es ist so lange gegangen, und sie glauben nicht mehr an die Schöpfungs- und die Sintflut. Geschichte. Aber nicht einfach, weil sie es nicht können, sondern es steht hier, denn nach ihrem eigenen Willen ist ihnen dies verborgen. Man kann etwas nicht wissen, weil man es nicht will. Und ich habe mit einem ETH-Studenten längeren E-Mail-Verkehr gehabt bis jetzt. Und er findet das ganz interessant, mal so mit einem Dozenten zu sprechen, der tatsächlich in der modernen Zeit noch so ein reaktionäres Weltbild hat und an die Schöpfung glaubt. Ich finde das echt interessant. Aber er ist sehr aufgeklärt und nur auf Wissenschaft bedacht. Und alles, was man von der Wissenschaft hier zeigen kann, das ist zuverlässig. Und dann habe ich ihm gesagt, Bruno Vollmert, der Nobelpreisträger für Makromoleküle, war einer der großen Chemiker des 20. Jahrhunderts. Er hat ein Buch geschrieben, dass das Makromolekül und das Leben, was Darwin nicht wissen konnte und was Darwinisten nicht wissen wollen. Und er erklärte, riesige, lange Ketten, die entstehen bei Molekülen, also wo Atome aneinandergereiht werden, die können in der Natur nicht entstehen. Aber zum Beispiel das Erbgut, das wir Menschen haben, das DNS-Molekül, das ist ja so ein riesen Makromolekül. Wenn man das auseinanderzieht in der ganzen Länge, wäre das ein Meter. Aber schon beim Einzeller sind diese Moleküle so lang, es ist absolut unmöglich, schreibt Vollmert. In der Natur können diese Ketten nicht entstehen, die brechen immer ab. Also im Urozean, in der Ursuppe, die brechen immer ab. Und sobald sie wachsen, entstehen Nebenprodukte, die brechen sie wieder ab. Es ist unmöglich. Und er sagt, wir kennen die Gesetzmäßigkeiten ganz genau zur Entstehung der Makromoleküle. Es geht nicht. Und am Schluss des Buches schreibt er, der Darwinismus ist ein schwerer Irrtum. Und ich habe ihm das geschrieben. Und er sagt, ja, vielleicht wird man eben einmal eben eine Situation entdecken, die wir heute noch nicht kennen, unter deren speziellen Umständen wäre das eben doch möglich gewesen. Das ist doch klar. Der will nicht. Und ich habe einen Mitschüler gehabt, seine Mutter war übrigens eine Mitschülerin von Rabin, dem israelischen Ministerpräsidenten. Ja, dieser Schüler hat mir gesagt, dem habe ich viel gefeitet. Also freundlich, ja. Diskutiert. Und der hat mir gesagt, schau, ich würde es auch nicht glauben, auch wenn es stimmt. Ich glaube, ich habe im ganzen Leben noch nie einen angetroffen, der so ehrlich war. Der hat wirklich gesagt, ich will es nicht. Ja gut, später hat er dann wieder gesagt, als ich ihn darauf angesprochen habe, das habe ich nie gesagt. Er wusste das schon nicht mehr, ja. Das war wahrscheinlich so ein Highlight zwischen dir und durch. Ja, gut, wir gehen weiter. Vers 7. Die jetzigen Himmel aber und die Erde sind durch sein Wort aufbewahrt für das Feuer, behalten auf den Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzieht nicht die Verheißung, wie es etliche für einen Verzug achten, sondern er ist langmütig gegen euch, der nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass sie zur Buße kommen. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb, an welchem die Himmel vergehen werden mit gewaltigem Gekrach. Die Elemente aber im Brande werden aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr verbrannt werden. Da nun dies alles aufgelöst wird, welche solltet ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit, erwartend und sorgfältig bereitend die Ankunft des Tages Gottes, dessentwegen die Himmel in Feuer geraten, werden aufgelöst und die Elemente im Brande zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in welchen Gerechtigkeit wohnt. Petrus sagt, die Schöpfung war eine Tatsache, die Sintflut, und es bleibt für die Zukunft, für das Ende der Welt, erst am Ende des tausendjährigen Reiches, mit der großen Drangsal und der Wiederkunft Christi beginnt der Tag des Herrn, der dauert durch das ganze Reich hindurch und dann am Ende wird Gott diese Welt auflösen. Und er sagt hier, das wird im Feuer geschehen, nicht mit Wasser. Und es wird nicht nur die Erde, wie bei der Sintflut, sondern das ganze Universum, Himmel und Erde, werden in Feuer geraten. Die Elemente werden aufgelöst. Wow. Das war 2000 Jahre, fast vor Einstein. Nicht wahr? Man glaubte ja bis Anfang des 20. Jahrhunderts, dass die Atome, die Elemente der Materie, dass die unteilbar sind. Darum haben die Griechen das genannt Atomon, das Unteilbare. Petrus sagt, der Fischer aus Galiläa mit dem großen Wortschatz, sagt, die Elemente werden aufgelöst. Im Brand! Ja, heute wissen wir, das gibt eine unglaubliche Energieentfaltung, wenn die Atome gespalten werden, aufgelöst werden. Wow, woher konnte er das wissen? Ein Fischer. Und dann sagt er, im Gekrach, das ist also explosionsartig, wird das alles aufgelöst. Und noch mehr. Er sagt in Vers 12, die Elemente werden im Brand zerschmelzen. Ja, das ein anderes Wort für zerschmelzen ist Fusion. Kernfusion ist auch eine Entdeckung der modernen Physik des 20. Jahrhunderts, wie man Energie gewinnen kann. Man vermutet ja, die Sonne macht das durch Kernfusion, wobei es ist nicht mal bewiesen. Es gibt Dinge, die sprechen dagegen, und das haben wir noch nicht gelöst. Man weiß also nicht mal, wie die Sonnenenergie wirklich gemacht wird. Aber man weiß, dass Kernfusion funktioniert, ja? Und wie das geht. Der spricht von beidem. Kern, also Element Auflösung, Spaltung und Zerschmelzung. Das ist sensationell. Und er braucht nicht das falsche Wort Atom. Das hätte er brauchen können, to Atomon. Aber er braucht Stoicheion. Stoicheion kennen wir vielleicht aus der Chemie. Das kennen wir von Stöchiometrie. Das ist die Lehre, wie man die Atome zu Molekülen, dann vielleicht zu Ketten, verbindet, ja? Stoicheion bedeutet im Griechischen einfach das Grundbestandteil der Materie. Aber es hat nicht diesen falschen Nebensinn von Atom. Wenn wir sagen Atomspaltung, sagen wir etwas Widersinniges. Das Unteilbare wird gespalten. Das ist einfach das Sprachgebrauch, das ist kein Problem. Aber Petrus spricht korrekter als wir. Auch das ist doch erstaunlich. Und er sagt, wir erwarten einen neuen Himmel und eine neue Erde. In Hebräer 1 wird gesagt, dass dieses Weltall, Himmel und Erde, wird umgewandelt werden. Verwandelt werden. Das heißt, Gott wird die ganze Materie des Weltalls auflösen durch Kernspaltung und Kernfusion und dann wird er dieses ganze Weltall umwandeln in einen neuen Himmel und eine neue Erde, in welchen Gerechtigkeit wohnt. Im tausendjährigen Reich wird Gerechtigkeit hier herrschen. Der Jesus wird die Gerechtigkeit durchsetzen, aber dann wird sie zu Hause sein. Das, sagt Petrus, das erwarten wir. Und wenn wir diese Dinge erwarten, dass Gott also einmal alles aus diesem Weltall verschwinden lassen wird, was an Sünde erinnert, ja, da wird auch die ganze Kunst, die eine schlechte Botschaft bringt, wird aufgelöst werden. Wenn die Atome aufgelöst werden. Es heißt ja, alle Werke auf der Erde werden verbrannt werden, Vers 10. Alles, was der Mensch kreativ gemacht hat, aber es war nicht zur Ehre Gottes, wird verschwinden. Und übrigens auch alles andere. Und zeigt auch, wie nichtig das ist, was wir, es ist nichts für die Ewigkeit, was wir hier bauen und konstruieren können. Zeigt uns auch, welche Dinge sind wichtig, die bleiben und welche eben nicht. Und so sagt Petrus, ihr sollt eben einen gottesfürchtigen Wandel führen, schon heute, weil ihr wisst, dass diese neue Welt kommen wird, wo Gerechtigkeit wohnt. Und ihr sollt jetzt bereits ein Vorgeschmack sein von dieser neuen Welt in einer Umgebung, so wie Lot in Sodom. Ein Vorgeschmack der neuen Welt sein. Dann noch etwas, er sagt, eben die sagen ja, der Herr verzieht die Verheißung der Wiederkunft, aber sie realisieren nicht, Gott ist langmütig. Vers 9, er will nicht, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle errettet werden. Also dieses lange Warten ist Gottes Langmut gegen uns Menschen, weil er uns immer noch die Gelegenheit gibt zur Umkehr. Und so wurde in diesen 2000 Jahren wurde das Evangelium allen Nationen der Welt gebracht. Zum ersten Mal im 20. Jahrhundert sind alle Nationen erreicht worden. Und der Herr Jesus sagt, Matthäus 24, dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden, alle Nationen zu einem Zeugnis, und dann kommt das Ende. Nation, ethnos im Griechischen, bedeutet nicht Stamm oder Volk. Es ist die größte soziale Einheit. Nicht wahr? Es gibt die kleinste Einheit, die Ehe, dann kommt die Familie, dann die Sippe, der Clan, der Stamm, das Volk. Es gibt viele Nationen, bestehen aus vielen Völkern, wie Russland und Indien. Aber der Herr Jesus sagt, alle Nationen werden erreicht werden mit dem Evangelium. Heute ist es Realität. Auch durch Transworld Radio, auch durch Internet, auch durch die Arbeit von Gospel Recordings, 5900 Sprachen und Dialekte sind mit Botschaften auf CD, Kassette zu erreichen. Heute, wenn Sie also irgendeinen Nachbarn haben, der einen eigenartigen Indianerdialekt spricht, Sie können es mir sagen, ich kann Ihnen das wahrscheinlich über Gospel Recordings schnell beschaffen. Ja, heute ist es so, der Herr sagt, alle Nationen sein Zeugnis, dann wird das Ende kommen. Schon interessant, die Zeit, in der wir leben. Und dann sagt Petrus eben, der Herr ist langmütig. Er will nicht, dass jemand verloren geht. Aber er sagt, er ist langmütig gegen euch. Vers 9. Aber Petrus spricht ja in beiden Briefen ausdrücklich zu Wiedergeborenen. In 1. Petrus 1, ab Vers 3 folgende, sagt er ganz klar, spricht er über die Wiedergeburt. Also nicht von solchen, die erleuchtet sind, ja? Wiedergeborene. Sagt er, ist langmütig gegen euch. Es lohnt sich manchmal einfach über Dinge nachzudenken. Warum sagt die Schrift das so? Ja, wem tut es mehr weh, dass unsere Verwandten zum Teil nicht bekehrt sind? Ihnen oder uns? Ja, also, der Herr ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass irgendjemand verloren geht. Also er weiß, wie stark das uns belasten kann. Da gibt es Frauen, die sind zum Glauben gekommen und ihr Mann nicht. Und sie beten jahrzehntelang. Das geschieht nicht. Er ist langmütig gegen euch, der er nicht will. Das ist sehr, sehr bewegend, wie der Herr an eben dieses Empfinden der Gläubigen denkt. Und er sagt weiter, ja, bei dem Herrn ist es sowieso ein Tag wie 1000 Jahre, 1000 Jahre wie ein Tag. Wow. Zeit ist nicht einfach Zeit. Früher meinte man, die Zeit sei absolut, die Zeit geht einfach voran. Und man kann auch nicht mehr zurück und man kann auch nicht nach vorne gehen. Und es ist überall genau gleich. Aber die Bibel sagt, Gott ist ewig. Er kennt die Zukunft, er ist, weil er nicht Raum und Zeit unterworfen ist, wie wir Menschen, wie die Tiere, die Pflanzen und auch übrigens die Engel. In Daniel 10 entschuldigt sich ein Engel, dass er 3 Wochen Verspätung hat. Die sind also auch Raum und Zeit unterworfen. Und der Satan sagt auf Gottes Frage in Hiob 1, woher kommst du? Vom Umherstreifen auf der Erde. Er ist nicht allgegenwärtig, das ist nur Gott. Aber Einstein hat uns beigebracht, dass Zeit relativ ist. Sie ist abhängig von Raum und Zeit und dann sogar von Gravitation, von Anziehungskraft. Und Gott ist ihm nicht unterworfen und darum ist er nicht der Zeit unterworfen. Das heißt, nicht ein Tag ist 1000 Jahre. Also die Schöpfung ging 6000 Jahre. Sagen ja gewisse, 6000 Jahre, natürlich 13,7 Milliarden Jahre, aber jeder Tag ist ja eine Periode. Und schließlich heißt es ja in der Bibel wie 1000 Jahre. Ja, aber 1000 Jahre ist immer noch näher bei 6 Tagen als bei 13,7 Milliarden Jahre. So geht das nicht. Nein, der Sinn ist der, Gott ist nicht der Zeit unterworfen. Und das wusste er schon lange vor Einstein. So auch erstaunlich, ein Fischer aus Galiläa mit einem großen Wortschatz. Aber das zeigt eben die Inspiration des zweiten Petrusbriefes. Das konnten die frühen Christen nicht als Argument bringen für die Inspiration, wie sich die Prophetie erfüllt. Aber wir heute können das bringen. Dafür wussten sie mehr über Quellen, die bewiesen, dass der Brief von Petrus geschrieben ist. Und die haben wir nicht mehr. Dafür haben wir heute andere Argumente. Ja, und dann haben wir das bereits gelesen über die Paulusbriefe. Schön, Petrus sagt, unser geliebter Bruder Paulus hat euch geschrieben. Dabei hatte er mal vor Jahren eine sehr harte Auseinandersetzung gehabt mit Petrus. In Antiochien, Galater 2. Und Paulus hat ihn öffentlich zurechtgewiesen. Das ist etwas vom Schwersten, öffentlich zurechtgewiesen werden. Und das hat er verkraftet. Natürlich, er musste öffentlich zurechtgewiesen werden, weil er ein Apostel war. Paulus hätte das nicht gemacht bei irgendeinem Gläubigen. Da gilt das Prinzip, gehe zu ihm hin, zwischen dir und ihm soll das besprochen werden und so weiter. Aber das war anders. Und Petrus schreibt, unser geliebter Bruder Paulus. Schon groß, wie er das überwunden hat und eben annehmen konnte. Und jetzt kommt sein letztes Vermächtnis, Vers 17. Ihr nun Geliebte, da ihr es vorher wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrwahn der Ruchlosen oder Gottlosen oder Gesetzlosen mit fortgerissen aus eurer eigenen Festigkeit fallet. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit, sowohl jetzt als auch auf den Tag der Ewigkeit. Amen. Der Vers ist so aktuell für unsere Zeit. Seit den 1960er Jahren kennen wir das, was es heißt, dieser Irrtum oder Irrwahn der Ruchlosen. Und wie stark ist die Gemeinde Gottes dadurch mitgerissen und angesteckt worden, in jeder Hinsicht, was Schönheitsempfinden entspricht, was Musik entspricht, was Lebensstil entspricht, was Lebenshaltung entspricht, was Arbeitshaltung, Pflichthaltung und so weiter entspricht, in allen Bereichen. Er sagt, Geliebte, da ihr es vorher wisst, hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrwahn der Ruchlosen mit fortgerissen aus eurer eigenen Festigkeit fallet. Was sollen wir dann tun? Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn Jesus, Herrn und Heilandes Jesus Christus. Also wenn wir ihn im Wort Gottes suchen und eben mit ihm persönlich immer mehr und tiefer verbunden werden, als Herrn in unserem Leben, als unseren Retter, das bewahrt uns. Und so bleibt nur noch das Lob für den Sohn Gottes auf den Tag der Ewigkeit. Es ist schön, wir haben in diesem Kapitel verschiedene Tage gehabt. Den Tag des Herrn, den Tag Gottes und den Tag der Ewigkeit. Der Tag des Herrn beginnt nach der Entrückung mit der großen Drangsalszeit. Und dann kommt die Sonne der Gerechtigkeit, der Herr Jesus. Und er wird als Herr auf dieser Erde 1000 Jahre herrschen. Und dann heißt es, am Tag des Herrn wird dann Himmel und Erde vergehen. Wenn der Tag des Herrn zum Abschluss kommt. Und dann wird gesagt, ein weiterer Vers, das wird geschehen in Vers 12, wenn der Tag Gottes kommt. Das heißt also, da, wenn das Weltall aufgelöst wird, da beginnt der Tag Gottes. Und Gott wird dann einen neuen Himmel, neue Erde schaffen und dann kommt der Tag der Ewigkeit. Es gibt noch mehr in 2. Korinther 6. Ich habe ja die Stellen alle aufgeschrieben auf den Blättern. In 2. Korinther 6 spricht Paulus über die heutige Zeit und nennt sie der Tag des Heils. Das ist also diese Zeit seit dem ersten Kommen bis zum zweiten Kommen des Herrn Jesus. Das ist die Periode, in der das Evangelium allen Nationen der Welt gebracht wurde. Und wo weltweit Gott die Chance anbot, dass Menschen durch Jesus Christus errettet werden, durchs Evangelium. Das ist der Tag des Heils. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Aber dann kommt der Tag des Herrn, danach der Tag Gottes und dann der Tag der Ewigkeit. Ja, wir wollen noch mit Gebet abschließen. Herr Jesus Christus, wir möchten dir danken, dass wir die Bibel haben und dass dieses Wort sich selber als Wort Gottes erweist. Danke, Herr Jesus, dass es leuchtet als Lampe an einem dunklen Ort. Und wir bitten dich wirklich, dass auch dieses Studium des 2. Petrusbriefes uns eine echte praktische Hilfe ist, um diesen Fleiß, diese Energie, diese geistliche Entschiedenheit aufzubringen, um in unserem Glaubensleben zu wachsen. Zu wachsen in deiner Erkenntnis, um dich immer lieber zu bekommen und auch dein Wort. Und hilf uns, dass wir auch entgegen diesen gewaltig starken Zeitströmungen, dass wir bestehen können, verwurzelt in dir. Wir haben in uns selber keine Festigkeit. Wir sind auf dich geworfen, den Fels der Ewigkeit. Und so hilf uns wirklich, diesen Brief umzusetzen, um bereits in dieser Zeit eben ein Vorgeschmack zu sein von einer neuen Welt, in der dann einmal Gerechtigkeit zu Hause sein wird. Amen.